und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute habe ich ein ganz wunderbares Interview für dich vorbereitet. Es ist ein Interview mit Saskia Nizial. Du kennst sie vielleicht, weil sie einen großen Instagram-Kanal hat mit dem Namen Liniert Kariert. Und sie hat 2 ihrer 4 Kinder mit der friedlichen Geburt geboren. Ich weiß, dieses Interview ist etwas länger geworden als gewöhnlich in meinem Podcast. Es geht auch um 2 Geburten. Und gleichzeitig kann ich es nur empfehlen, es dir anzuhören, anzuschauen, wenn du magst, denn es ist so viel, was du daraus für dich, für deine Schwangerschaft und für deine Geburt mitnehmen kannst, dass es sich total lohnt, es sich anzuhören. Von daher wünsche ich dir jetzt viele gute Erkenntnisse und viel Freude mit diesem Interview. Liebe Saskia, ich bin ganz, ganz froh, dass du hier nochmal bei mir im Podcast bist und jetzt zum Thema Geburt. Mhm. Du hast 2-mal die friedliche Geburt genutzt für dein 3. und dein 4. Kind. Und du hast auch einen besonderen Background, über den wir jetzt gerade eben schon mal privat ein bisschen gesprochen haben. Vielleicht magst du uns da so ein bisschen mitnehmen.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und dass ich hier sein darf. Für mich ist das ganz, ganz aufregend nach all den Jahren, die du mich stimmlich schon begleitest, einmal wirklich so im realen Kontext zu sitzen. Und du hast es gerade schon angesprochen, ich habe mittlerweile 4 Kinder. Die letzten beiden habe ich mit deiner Methode auf die Welt bringen dürfen. Und mein besonderer Background ist die Neurodivergenz. Ich bin Autistin mit ADHS und das birgt im Alltag und in der Lebensgeschichte so einige Herausforderungen und auch Stärken. Und im Kontext Schwangerschaft und Geburt, das ja heute so ein bisschen das Thema ist, auch, was ich jetzt aber vielleicht erst im Rückblick an manchen Stellen noch mal besser verstanden habe.
Ja, seit wann weißt du denn, dass du Autistin bist und ADHS hast?
Die ADHS-Diagnose hatte ich zuerst und die habe ich jetzt müsste ich echt überlegen, so 5 Jahre ungefähr, würde ich sagen. Und die Autismusdiagnose kam, wie das oft der Fall ist, erst deutlich danach, wenn diese Merkmale doch mehr nach oben dürfen. Und die habe ich jetzt 2 Jahre, vielleicht 2, 3 so ungefähr.
Solange ich weiß, dass ich ADHS habe. Ich weiß es nämlich auch seit 2 Jahren ungefähr, dass ich ADHS habe, ja. Magst du nochmal für alle ganz kurz mitnehmen, so ein paar Sachen, wo man sagt, ah, okay, das sind so, daran hast du gemerkt, du hast ADHS und daran hast du gemerkt, da gibt es auch noch einen Autismus.
Viele Frauen, also man nennt das heute so ein bisschen salopp ADHS, ne? Das ist so auch der Hashtag, der dann in den sozialen Medien auftaucht, falls der mal auftaucht, der bedeutet genau das, diese Kombi. Und die ADHS-Merkmale sind klassischerweise eher die schneller nach vorne kommen, weil sie so impulsiv sind, man sie vielleicht etwas schlechter maskieren kann. Maskieren bedeutet also verstecken in dem Sinne, ne? Und das können Frauen und Mädchen ganz besonders gut, leider.
Leider, ja.
Ja. Und da gab es so im Rückblick erklärtes vieles, ne? Die Art meiner nicht enden wollenden Gedanken, meines nicht enden wollenden Redeflusses, der mir schon als Kind mehrfach nicht unbedingt positiv bescheinigt wurde. Die Art, immer irgendwie was machen zu wollen, schlecht stillsitzen zu können und auch Pausen eben nicht im Stillen zu verbringen, sondern oft auch in Bewegung und Dinge erledigen, dann so Dinge, wo das so hoch kam, meine Art von Vergesslichkeit. Ich kann mich auf der einen Seite genauestens daran erinnern, in was für ein Geschenkpapier mein Geburtstagsgeschenk zum 4. Geburtstag eingewickelt war, aber wo ich eben gerade meinen Schlüssel hingelegt habe, das weiß ich nicht mehr unbedingt. Und dazu passend, ich habe ja in einem Hotel hier übernachtet, damit wir uns heute pünktlich sehen können. Und ich habe eine liebe Freundin mit, die gerade mein Baby versorgt und umsorgt. Und die hat mir heute Morgen auf dem Weg vom Frühstückstisch zur Rezeption erstmal meinen Schlüssel hinterhergetragen, mein Portemonnaie hinterhergetragen, das ich habe liegen lassen. Und ja, die Art, wie ich mit Zeit umgehe, dass ich stets und ständig, egal wie doll ich mich anstrenge, immer zu spät kam.
Ich komme immer so, meistens komme ich pünktlich, aber mega gestresst, so richtig genau. So auf die letzte Sekunde so.
Genau, also es war bei mir auch immer alles gerade noch so, es war irgendwie, weil ich so gut in Anführungsstrichen im Griff hatte, dass es alles nicht auffällig genug war, um viel früher darauf zu kommen, aber schon so, dass das für mich dieses Leben immer wahnsinnig anstrengend war. Auf dem Papier sind da viele tolle Sachen passiert und habe ich, glaube ich, auch echt viel erreicht, aber alles war gefühlt immer so viel anstrengender. Und dann hatte ich irgendwann diese Diagnose, die auch, also ein Schritt war die Mutterschaft, wo das Ganze einfach potenziert auftritt, wo so viel sich nochmal diesen kleinen Wesen zuwendet, so doll nochmal die Schleusen offen sind, nochmal viel mehr als sonst und das Maskieren viel, viel schlechter funktioniert einfach. Und dann dann merkt man doch irgendwie, irgendwas ist doch hier, irgendwie fehlt mir eine Antwort auf ganz viele Dinge, so ein ganz Grundgefühl in diese Richtung. Und dann hatte ich diese Diagnose irgendwann und habe sowohl eine ADHS-Gruppentherapie gemacht, die dafür geholfen hat, dass ich überhaupt dann doch annehmen konnte, ich habe es vielleicht wirklich, weil allein die Diagnose war wichtig. Aber dann letztendgültig war es der Kontakt mit anderen Menschen, die das haben. Und plötzlich musste man sich gar nicht erklären, dieses ständig sich erklären müssen oder das Gefühl haben, sich erklären zu müssen. Und da war einfach die Ebene sofort klar. Mhm. Und eine Ergotherapie, die mir vor allen Dingen für diese Strukturierung im Alltag geholfen hat. Und dann war das so, ich sag mal, ganz gut im Flow. Und dann tauchten plötzlich Verhaltensmerkmale auf, die da gar nicht so reinpassten. Und ich dachte, hä, irgendwie reicht diese Diagnose nicht. Und dann bin ich einfach auch beruflich und auch weiter im familiären Kontext mit dem Thema Autismus mehrfach in Berührung und dachte, ob es da, nein, das kann ja nicht sein. Und irgendwie hat mich das aber nicht losgelassen. Ich habe immer mehr Verhaltensweisen entdeckt in meiner Art zu essen. Ich bin extrem picky, was das Essen angeht. Und wenn man so für sich selber sorgt, dann ist das ja erstmal nicht schlimm. Dann isst man halt nur das, was man so mag. Und vielleicht fällt einem erst viel später auf, dass das gar nicht mal so viel ist, was man gerne mag. Oder auch, dass ich mit Berührung ganz, ganz anders umgehe, dass ich Schmerz ganz anders verordne, dass ich Reize wie Temperatur ganz anders fühle. Und das sind alles so Dinge, die habe ich so, damit hatte ich mich so arrangiert und so hingenommen und irgendwann gedacht, nee, vielleicht ist das doch alles gar nicht so gewöhnlich. Und dann bin ich da weiter der Sache auf den Grund gegangen und hatte dann irgendwann die Autismusdiagnose.
Du bist Lehrerin, das heißt, du hast mit vielen Kindern zu tun.
Ja.
Und auch wahrscheinlich auch mit Neurodivergenz zu tun. Sehr du arbeitest damit auf deinem, du hast einen ganz tollen Instagram-Kanal, Liniert Kariert heißt der, wo du auch ganz viel auch über diese Dinge sprichst. Ja. Super empfehlenswert an dieser Stelle. Ja, lass uns darüber sprechen, wie du deine Vorbereitung auf deine Geburten gestaltet hast, auch im Hinblick darauf, dass du ja eben neurodivergent bist. Mhm. Also wie war das für dich? Erstmal, warum hast du dich überhaupt für die friedliche Geburt dann für dein drittes Kind entschieden?
Das war eher so ein Zufallstreffer tatsächlich, würde ich sagen. Ich habe nämlich gestern überlegt, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe zur gleichen Zeit, das hat aber nichts miteinander zu tun, eine Hypnotherapie gemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt war gerade der Diagnoseprozess und ein Grund, warum ich auch in den Diagnoseprozess gegangen bin, waren Angstzustände, die sich gezeigt haben. Das ist oft der Klassiker bei unerkannter Neurodivergenz. Wenn man diese Antwort lange nicht kriegt, dann suchen sich diese ganzen Sachen andere Wege. Ganz klassisch im weiblichen Kontext Depressionen. Davon war ich nicht betroffen, aber hatte eben Angstzustände und die sich durch wahrscheinlich auch die hormonellen Veränderungen in der Schwangerschaft, meiner dritten Schwangerschaft, nochmal potenziert haben, dachte ich, nee, ich muss jetzt mehr Hilfe suchen. Dann war ich irgendwie da schon so auf dem Weg. Und ich habe, soweit ich mich erinnern kann, Geburtsberichte gesucht, weil ich dachte, ich muss jetzt mal irgendwie was Nettes lesen, was Schönes lesen, um mich mit meinen ersten beiden Geburten, die für mich alles andere als schön waren, die hatten ein schönes Endprodukt, ein schönes Ergebnis am Ende, aber der Weg dahin, der war definitiv traumatisch für mich. Mhm. Und dann dachte ich, oh, naja gut, dann vielleicht hilft es ja irgendwie, schöne Berichte zu lesen. Und dann bin ich, soweit ich mich erinnere, auf deine Podcast-Folge gestoßen, wo du über deine Geburten berichtest. Und spannenderweise waren diese ersten beiden Geburten sehr ähnlich zu meiner, mhm. oder zu meinen beiden ersten Geburten. Die erste ganz lang, mhm. Mit diesem Mega-Gefühl von absolutem Kontrollverlust und Ohnmacht und eine zweite ganz, ganz schnelle Geburt, halbe Stunde. Das, ich glaube,
okay, das mal, ist noch schneller. Mhm.
Also der Weg dahin, das gab schon so ein, zwei Stunden davor, wo hier und da mal eine Wehe war, aber es war dann für mich völlig überrumpelnd. Und dann eben auch mit dieser Retraumatisierung. Und das hattest du erzählt und ich habe irgendwie sofort eine Verbindung dadurch gefühlt, weil ich das so kannte. Und dann hast du von deiner dritten Geburt erzählt und welche Technik du angewendet hast. Und dann dachte ich, alles klar, da hat mein ADHS-Gehirn sofort gesagt, super, da habe ich gar nicht lange nachgedacht. Ne? Ich habe gesagt, das mache ich. Da war kein, oh spannend und ich sneake mich mal ran. Das ist nicht mein Typ, sondern klingt super, mache ich. Und dann auch sofort meinem Mann Bescheid gesagt, ne, das mache ich da direkt. Und der ist bei sowas sofort immer dabei, da habe ich gar kein Thema. Und dann war ich sofort Deep Dive drin. Dann habe ich erst geguckt, ob das mit dem Podcast ausreicht, habe aber so nach 2, 3 Folgen gesagt, nee. Da hole ich mir jetzt den Kurs, ist doch super. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und habe festgestellt, dass ich trotz meines nie stillstehenden Geistes ich Hypnose richtig gut kann, spannenderweise. Das könnte ja vielleicht eine Sorge von anderen neurodivergenten Frauen sein, weil man ja eben so dieses Gefühl von, das steht da oben niemals still und so klassische Meditation. Die fallen mir auch tatsächlich schwer, aber genau deine überhaupt nicht. Das war, da bin ich ganz, ganz schnell reingekommen. Es war super. Mhm. Und ich habe das in der dritten Schwangerschaft auch sehr, sehr, sehr viel gemacht, weil ich innerlich schon die Idee davon hatte, dass trotzdem außerhalb dieser Momente, wo ich das so trainiere und wo ich das anwende, dass mein Kopf vielleicht ein bisschen gegen mich arbeiten könnte, weil ich weiß, im Krankenhaus sind Reize, da sind Geräusche, andere Menschen, Gerüche, Licht, wie auch immer. Mhm. Und ich hatte eine Idee davon, dass ich das wirklich ganz, ganz, ganz doll gut trainieren muss, damit ich bei mir bleiben kann in dieser Reizumgebung. Krankenhaus war übrigens für mich sofort klar. Ich hatte jedes Mal Schwangerschaftsdiabetes, damit vielen Optionen wie Hausgeburt und Geburtshaus einfach weg für mich. Und das war aber auch okay. Ich fühle mich im Krankenhaus sehr sicher und gut aufgehoben. Weiß, wenn hier irgendwas ist, dann ist sofort jemand da. Und das ist für mich eine Sicherheit, in der ich mich tatsächlich gut fallen lassen kann. Deswegen hat das zusammengepasst zum Glück. Und ich habe das wirklich, morgens, abends diese Trainingshypnosen gemacht. Ich habe zwischendurch, wann immer ich Zeit hatte, und ich habe gleichzeitig ja diese Hypnotherapie gemacht und habe da auch Selbsthypnose gelernt, die auch, da habe ich ganz viel schon trainiert, dass sie sich ganz schnell runterzählen. Mhm. Also so im Alltag in der Bahn. Das habe ich, also auf ganz vielen Kanälen habe ich das geübt und konnte das auch total gut kombinieren. Mhm. Das war richtig gut. Und ja, so habe ich da meine Schwangerschaft verbracht und auf die Geburt einerseits total hingefiebert, weil ich eine riesige Neugier hatte, wie das dann jetzt wird und auch eine ganz große Hoffnung, dass es anders wird als meine ersten beiden Geburten. Und gleichzeitig bin ich bis zum Schluss die Angst, dass ich das nicht hinkriege, nicht losgeworden. Und da gab es so zwei, also ich habe so zwei Angstpunkte. Das eine ist, dass wenn immer ich in so extreme Situationen, egal ob die positiv herausfordernd oder negativ herausfordernd sind, gerate, dann bin ich sofort in einer Art Prüfungsmodus. Dann habe ich sofort das Gefühl, ich werde geprüft. Mhm. Auch sicherlich ein Relikt unerkannter Neurodivergenz, das sich ja sehr auf Selbstbild und so auswirken kann. Und ein Kanal damals für mich irgendwie ja, wo das nach oben gekommen ist, ist eine Prüfungsangst. Ich habe eine ganz starke Prüfungsangst und für mich war Geburt, jetzt muss ich ja beweisen, dass ich das hier hinkriege. Und dann habe ich mir ja auch noch eine neue Aufgabe gesucht, nämlich Geburt in Hypnose, also wieder eine neue Prüfung, ob ich das jetzt hinkriege. Und da diese Idee davon bin ich tatsächlich, also habe ich immer wieder mit, auch mit Angst abfließen lassen und so weiter, mit diesen Übungen versucht hinzubekommen, aber die blieb so ein bisschen jedenfalls. Also wusste ich einmal mehr, ich muss das richtig, richtig gut trainieren, um dagegen zu arbeiten. Und die zweite Sache.
Und vielleicht noch ganz kurz in den Hypnosen, die sind auch so aufgebaut, dass sie die Angst auch nehmen. Also, dass sie auch immer wieder Druck nehmen, ne?
Genau.
Und je mehr ich trainiere, desto besser bin ich ja quasi vorbereitet und desto mehr kann sich mein Nervensystem beruhigen, weil ich weiß, ich habe viel geübt. Ja. Das ist das eine.
Ja.
Und das andere ist eben innerhalb der Hypnosen wird man immer wieder eingeladen, aus dem Druck rauszugehen und das ist alles gut und so, wie es kommt, ist es gut. Und das hilft halt dann auch ganz tief unbewusst so, ne? Dann greifen die beiden so ineinander.
Es war auch so, dass ich immer während der Hypnose und auch kurz danach mich wirklich wieder beruhigt hatte, wenn das so hoch kam. Ich habe es nur nicht geschafft, in Anführungsstrichen, diesen Zustand so langfristig zu transportieren. Also es kam immer wieder hoch, diese Sorge. Und die zweite Sache, die ich dann auch wirklich mit in die Geburt genommen habe, trotz einer Aufarbeitung in der Hypnotherapie, als auch deinen Möglichkeiten, mit Angst umzugehen, die du zur Verfügung stellst, war die Angst vor der Übergangsphase. Mhm. Weil das in Geburt 1 der traumatische Knackpunkt war und so traumatisch, so tief, dass wirklich auch in der Hypnotherapie, wo wir wirklich ganz bewusst an dieses Trauma rangegangen sind, das nicht gänzlich, also aufgearbeitet war es irgendwie schon, aber diese Angst davor ist ein bisschen geblieben einfach. Mhm. Viel, viel besser, aber sie war weiterhin da. Denn in Geburt 1 war es so, die hat halt, wie so eine erste Geburt halt auch oft abläuft, einfach lang gedauert, eine lange Latenzphase. Und spannenderweise gab es in dieser Latenzphase, in dieser Anfangsphase, irgendwann den Moment, wo ich ich habe es dann alles ausprobiert, dann haben sie mich in die Wanne gesteckt. Ich war in so einem Vorwehenzimmer, ich sollte mich hier dran hängen, da dran hängen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich brauche jetzt mal meine Ruhe. Habe mich mit meinem Mann in dieses Vorwehenzimmer zurückgezogen. Das gab es da irgendwie, oder das Wehenzimmer, so hieß das. Und habe mich auf so ein Bett gelegt, auf die Seite, habe die Hände von meinem Mann genommen, weil das einfach gar nicht vorwärts ging mit der Geburt. Und habe einfach nur geatmet. Und immer, wenn eine Wehe kam, habe ich schon angefangen, in die Wehe zu atmen, Entschuldigung.
Alles gut.
Beides gut. Bevor so eine Welle kam, ich habe die schon ganz früh gespürt und habe schon ganz stark diese Wellenatmung genutzt, die ich damals hatte, dieses, was man so im Geburtsvorbereitungskurs bekommt, noch weit bevor die Welle überhaupt wirklich kam, weil mir das total geholfen hat, da reinzukommen. Das ist wie beim Surfen. Man fängt ja auch schon viel früher an mit dem Paddeln, bevor diese Welle überhaupt einen erreicht hat. Und so ähnlich war das. Ich konnte das dann viel besser nehmen. Und so habe ich würde sagen, in einem tranceähnlichen Zustand, der einfach durch diese Stille, dieses Atmen und immer diese Wiederholung, dadurch wurde das hergestellt und ich hatte so, das waren so 3-4 Stunden und plötzlich war ich bei 5-6 Zentimetern. Und da in dieser
Warst Zeit, du schon auf dem richtigen Weg?
Genau, also irgendwo in mir war diese Veranlagung dazu oder war halt dieses Natürliche, hatte da kurz mal Raum. Und danach haben sie eben gesagt, oh super, dann können wir jetzt in den Kreissaal. Und dann ging es auch verhältnismäßig schnell weiter. Leider haben sie dann gesagt, lass doch die Welle erst, also sie haben natürlich wehe gesagt, ne, erst mal kommen. Nicht immer schon so doll vorher atmen. Und das war mein erstes Kind, ich noch relativ jung und ich dachte, na gut, wenn die das sagen. Und das hat mich natürlich völlig rausgebracht. Dann hat das nicht mehr geklappt. Und ja, irgendwie haben wir uns dann zu fast 10 Zentimetern gekämpft, kann man eigentlich nur sagen an der Stelle. Ging aber relativ schnell und dann durfte ich aber nicht pressen, obwohl alles in mir gesagt hat, dass jetzt ist es soweit, weil da so ein Saum übrig geblieben ist. Und sie meinte, dass jetzt, die Hebamme, ich darf jetzt noch nicht pressen. Ich so, oh Gott, okay. Und dann musste ich warten und diesen starken Drang plus diese starken Wellen irgendwie wuppen, während ich diesem Körpergefühl aber nicht nachgeben durfte. Und das ging stundenlang, so stundenlang ging dieser Saum nicht. Es baute sich vor mir irgendwann ein Team auf aus Hebammen, Assistenzärztinnen. Ich glaube, irgendwann war auch nochmal der Chefarzt da, aber das verschwimmt. Und die standen alle mit Handschuhen an, mit verschränkten Armen vor mir gewartet. Und diese unglaublich lange Übergangsphase, in der mein Kind ja geburtsbereit gesteckt hat, ich geburtsbereit war und auch das Gefühl hatte, ich kann eigentlich jetzt, aber ich darf nicht. Das hat mich so verkrampft, das hat natürlich überhaupt nicht geholfen, dass es vorwärts ging. Und das war, und dann haben sie in dieser Zeit wirklich in jeder zweiten Welle geguckt, ist das weg. Also waren halt immer
ständig untersucht,
wirklich. Ich habe irgendwann die angeschrien, sie sollen da bitte nicht mehr untersuchen, sie sollen da raus. Und ich hatte aber überhaupt gar keine Kontrolle mehr darüber. Und das war der schwer traumatische Punkt an der Stelle. Und das habe ich mitgenommen. Und dann ging ja die zweite Geburt so schnell und auch diese Übergangsphase war ich wieder in diesem, ich habe das Erste, was ich gefragt habe, als ich gespürt habe, okay, das geht jetzt ganz schnell, wir sind schon wieder an der Stelle, darf ich jetzt? Und dann war da wieder so ein Saum, nur ganz kurz, aber das hat ausgereicht, dass ich sofort wieder in diesem Film war und dachte, okay, ich schaffe es schon wieder nicht, ich krieg's schon wieder nicht richtig hin, alle warten auf mich und ich darf aber nicht und den Rest habe ich nicht mehr mitgekriegt. Irgendwie ging es dann trotzdem, aber ich kann mich da nicht mehr erinnern, wie das danach weiterging. Wenige Minuten später war mein zweites Kind da, aber den Weg dann weiß ich nicht mehr. Und das habe ich dann eben in der Hypnotherapie aufgearbeitet, auch mit deinen Hypnosen begleitend aufgearbeitet, soweit ich kam. Aber ich bin das nie ganz losgeworden, weil es einfach so tief saß. Und mit dieser Sorge bin ich auch in die Geburt gegangen. Und hatte die aber so weit im Griff, dass ich trotzdem die Idee davon hatte, irgendwie wird das schon jetzt. Und dann dachte ich, ich glaube, besser als irgendwie wird das schon, werde ich nicht kommen, aber das ist okay. Und dann war es so, ich hatte ja Schwangerschaftsdiabetes. Und mittlerweile, wenn es gut eingestellt ist mit einer Diät, dann darf man ja bis zu 7 Tage über ET gehen. Mhm. Und meine ersten beiden Kinder sind genau am ET geboren.
Sehr witzig.
Ja, total spannend. Und irgendwie war ich diesmal auch so, ja, Kinder kommen halt am ET. Haben mich überhaupt nicht gestresst, als es dann hieß, naja, wenn alles gut läuft, in 7 Tage würden wir mitgehen. Dann würden wir aber einleiten. So, ja, das betrifft mich ja gar nicht. Und habe mich tatsächlich auch nur ich habe mich schon mit einer Einleitung dann mit näherrückendem ET mal kurz beschäftigt, weil ich dachte, na, ganz ausklammern kann ich es vielleicht nicht, aber ich dachte, nein, auf gar keinen Fall wird das passieren. Und dann kam der ET und mein Kind kam nicht. Und dann Tag 1, Tag 2 und dann wurde ich wirklich langsam nervös und dachte, oh, gut. Und dann so langsam mit der Hebamme so die Sachen ausprobiert, die man so ausprobiert. Nelkentampon, irgendwelche Bäder, Massagen. Und ich wusste aber innerlich, dass ich sowas kann man nicht beeinflussen, habe ich immer gedacht, das Kind, wenn es noch nicht will, dann will es noch nicht. Und dann war ET plus 6, glaube ich. Also es war quasi, ja doch, es war ET plus 6 und ich hatte für den nächsten Tag, hatte ich diesen Zettel bekommen mit der Überweisung zur Einleitung. Ich dachte, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Und ich weiß, und dann habe ich nochmal so ein Nelkenbad, irgendwie sowas genommen. Da habe ich wirklich einmal ganz doll geweint abends, weil ich dachte, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt bin ich so gut vorbereitet, habe das alles geschafft und jetzt muss ich mit einer Einleitung irgendwie umgehen. Und nochmal wirklich mit meinem Kind geredet. Ich steige aus der Wanne und krieg Wehen und denke, okay, und dann habe ich mich ins Bett gelegt sofort auch tatsächlich gleich die Geburtshypnose drauf. Ich wollte das ganz schnell in Gang bringen. Und bin dann aber eingeschlafen, morgens aufgewacht und dachte, nein, das darf nicht was sein. Und bin dann, damals waren noch Corona-Bedingungen, das heißt, ich bin alleine morgens ins Krankenhaus gefahren, mit der U-Bahn, hatte so meine Tasche dabei und dachte, witzig, weiß ja gerade gar keiner, wo ich hier gerade hinfahre. Ich fand es total lustig und habe dann in der Bahn, dachte ich, ich probiere es nochmal, wieder Kopfhörer aufgesetzt und habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich gehört habe.
Uns beginnt mental fördern.
Irgendwie sowas. Ja, wahrscheinlich. Und habe ganz viel mit meinem Kind gesprochen. Ich meinte, komm, die werden mich erstmal ins CTG packen. 1-2 Wellen, damit die sehen, das ist in Gang. Vielleicht komme ich dann drumherum. Und dann halten wir an. Ich steige aus der Bahn und habe die erste Welle. Und das war ja wirklich so. Also kriege ich bis heute Gänsehaut. Ich habe auch in dem Moment Gänsehaut gehabt und dachte, ja. Und dann bin ich da hingegangen ins Krankenhaus und dann wurde auch erstmal ein CTG geschrieben. Und da waren zwar mit einem deutlichen Abstand, aber in einer gewissen Regelmäßigkeit Wellen zu sehen. Ich musste trotzdem das Beratungsgespräch machen, welche Möglichkeiten ich denn jetzt habe. Und dann hat mich der Arzt dort aber nochmal nach Hause gelassen. Mhm. Später habe ich erfahren, dass die Hebamme, die das CTG betreut hat, dem Arzt gesagt hat, die sehen wir heute Nacht, schick sie mal nach Hause. Mhm. Bin ihr auf ewig dankbar dafür, dass da dieses Vertrauen war. Und dann habe ich den Tag über gar keine Wellen mehr gehabt. Es hat danach aufgehört. Und meine beiden Kinder waren bei Freunden den Tag über. Das war total schön. Ich konnte nochmal schlafen. Und bin dann abends, wurden die Kinder irgendwann von meinem Mann ins Bett gebracht. Und ich habe nochmal geschlafen und bin um 10 Uhr von einer Welle aufgewacht. Und dachte, ah ja, na dann los. Die war gleich recht intensiv. Ich habe sofort auch wieder deine Geburtshypnose angemacht. Und dann kam die nächste Welle so nach 20 Minuten. Ich dachte, naja, okay, das wird noch dauern. Und die waren aber ganz, ganz kräftig. Mhm. Schon auch sofort so kräftig, dass ich dachte, okay, mit eingrooven ist hier nichts. Mhm. Die sind ganz kräftig. Ich hatte aber unfassbar lange Abstände dazwischen. Mhm. Und das blieb auch so bis um eins. Ich habe dann meinen Mann schlafen geschickt, dachte, ich gehe nochmal in die Wanne. Und diese Abstände, also sie sind dann irgendwann so auf eine Viertelstunde gewandert, aber kürzer wurde es nicht, aber ganz, ganz kräftig. Und das war total spannend, weil in dem Moment, wo diese Geburt losging, wirklich bei mir diese Prüfungssituation im Kopf losging. Ich dachte, und ich sofort erstmal das erste Gefühl war, okay, Prüfung, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht schaffen. Dann hatte ich die Hypnose auf den Ohren und dachte, naja, gut, doch ein bisschen kriege ich es offensichtlich doch hin. Also ich bin ein bisschen im Kopf geblieben, das habe ich aber erwartet, dass ich den eben nicht ganz ausgeschaltet kriege, gerade am Anfang nicht, und wusste, wenn ich das so gut trainiert habe, dann reicht auch erstmal dieser Zustand, um da reinzufinden. Und diese langen Pausen haben mir ermöglicht, dass ich, wenn eine Welle kam und ich in diesem Prüfungsgefühl war von, okay, bin ich tief genug drin, schaffe ich das, dass ich danach wieder ganz lang Zeit hatte, Anlauf zu nehmen für die nächste Welle, mich ganz tief runterzuarbeiten, so tief, wie es mir möglich war, um die nächste Welle trotz dieser Prüfungsangstsituation, die von der anderen Seite kam, gut mit der Hypnose umgehen zu können. Und dann hatte ich, war die vorbei, lang und kräftig, und dann hatte ich wieder eine Viertelstunde lang Zeit,
das wieder zu regulieren.
Wahnsinn, ja, oder? Ich fand Wahnsinn. Das so im Nachhinein so spannend, wie mein Körper mit mir gearbeitet hat und mit meinem neurodivergenten Gehirn an der Stelle. Das fand ich total, total spannend.
Ja.
Dass auch das, dass man
so das, gnädig irgendwie, ne?
Ja, dass nicht nur dieser Körper eigene, also dass das ganze System so individuell zusammenpasst sozusagen. Ja. Das hat mich ganz so beeindruckt im Nachhinein.
Ja.
Und dann hatte ich so eine Welle in der Wanne, bei der ich dachte, da hat mein Kind mich auch gleichzeitig so mitgestrampelt und da dachte ich wirklich, pff, also nee, wir fahren jetzt. Ich habe zwar erst nur diese Viertelstunde Abstände, aber nee, jetzt los. Dann habe ich meinen Mann geweckt und gesagt, es ist jetzt hier irgendwie noch nicht so nah beieinander, aber ich möchte los. Und der wusste, ich möchte los heißt, ich möchte los. Dann haben wir Freunde, die damals unter uns gewohnt haben, Bescheid gesagt. Die haben dann oben auf die schlafenden Kinder aufgepasst und wir sind losgefahren. Und das war der gleiche Weg ins Krankenhaus wie bei Kind 2. Und bei Kind 2, weiß ich, hing ich an diesem Ding, wo man sich an der Tür festhält und hatte wirklich so alle anderthalb Minuten Wehen. Und als wir im Krankenhaus ankamen, war ich bei Kind 2 schon bei 7-8 Zentimetern. Und diesmal hatte ich auf dem gleichen Weg, ganz kurz vorm Krankenhaus, eine Welle.
Mhm.
Das war man braucht so ungefähr von uns eben diese Viertelstunde. Eine einzige Welle. Und ich habe gedacht, die zeigen mir doch jetzt den Vogel, wenn ich da hinkomme. Und da sagt, ja, naja, alle Viertelstunde. Ich dachte, ich komme mal. Und dann, ich hatte meine Schlafmaske auf, ich hatte meine Kopfhörer drin.
Das ist auch eben nochmal besonders wichtig, ne, für unsere Gehirne, dass wir uns echt
abschirmen, so gut wie es geht.
Ich freue mich total, dass die Wirksamkeit meiner Methode inzwischen von einer Studie am Universitätsklinikum Jena nachgewiesen wurde. Wenn du wissen möchtest, wie du deine Schwangerschaft und dein Geburtserlebnis signifikant positiv beeinflussen kannst, melde dich gern auf meiner Website für den kostenlosen und komplett unverbindlichen Schnupperzugang an. Den Link findest du in den Shownotes. Zurück zur Folge.
Und dann mussten wir uns, war ja Corona, wir mussten uns da anmelden. Mein Mann musste dann ja erstmal diese ganzen Tests da machen. Und während dieser Anmeldung habe ich diese Klappe irgendwie hochgenommen, weil der mich irgendwie partout ansprechen wollte. Und dachte ich, okay. Und dann habe ich sie abgenommen und die Kopfhörer, glaube ich, rausgenommen. Und in dem Moment kam eine Welle. Und ich bin sofort auf die Knie runter. Ich dachte, was ist das denn? Und das war für meinen, also mein Mann sagt im Nachhinein, bis dahin konnte er überhaupt nicht sagen, wo sind wir jetzt gerade und geht das hier los oder sind wir mittendrin? Er hat gemeint, er hätte da immer auf mich vertraut und das, was ich zurück signalisiere, aber er hätte es nicht sagen können von außen. Und in dem Moment hat er dann ja auch schon zwei Geburten begleitet, war ihm klar, oh, wir sind auf jeden Fall weit.
Ja.
Und dann hat er nicht so ein gutes Gefühl gehabt, da diese ganzen Tests erstmal zu machen und hat mich dann noch bis so weit, wie er durfte, begleitet. Und dann bin ich hoch zum Kreißsaal. Ich hatte dann wieder, diese Augenbinde habe ich abgenommen zu dem Zeitpunkt. Ja. Und hatte nur noch die Kopfhörer drauf, aber die auch erstmal ausgestellt, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt allein kommunizieren. Ne? Mein Mann ist ja nicht da, es geht nicht. Und dann kam ich da an und war halt gerade in so einer Wellenpause, die ja, wie gesagt, immer noch ziemlich lang war. Und die Hebamme, die mir aufgemacht hat, hat mich sehr nett empfangen und hat aber auch gesagt, naja, wir gucken jetzt mal. Hat mich so langsam in den Kreißsaal gebracht. Irgendwann kam dann mein Mann hinterher. Ich hatte bis dahin keine einzige Welle. Und dann kam ein Mann und in dem Moment kam eine Welle und ich war ja immer noch zu dem Zeitpunkt nicht wirklich in Hypnose, sondern einfach da und musste mich auch sofort an ihn klammern. Und dann hat mich die Hebamme völlig verwirrt angeguckt und meinte, so doll schon. Und ich meinte, okay, wir machen mal ein CTG. Und dann blieb das immer in diesem Abstand, immer diese Viertelstunde, dann eine kräftige Welle. Und ich war noch nicht untersucht worden zu dem Zeitpunkt. Und dann hat sie gemeint, ja, sie könnte jetzt denn mal so gucken, aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Wehen. Und ich habe gedacht, nee, glaube ich nicht. Das ist so doll. Und zu dem Zeitpunkt waren wir eine halbe Stunde da vielleicht. Und dann hat sie untersucht und ich war bei 7-8 Zentimeter und hat sie gesagt, das gibt's doch gar nicht. Das hat sie noch nie gesehen.
Das habe ich auch noch nie gehört tatsächlich.
Ja, und ich war, also ich habe, also gleichzeitig habe ich dann auch an mir gezweifelt, was das ist. Aber ich hatte einfach dadurch Zeit, immer wieder zurückzukommen, immer wieder runter. Und das brauchte ich auch, weil ich nicht in diesem Dauerzustand war, sondern immer wieder, ja, Gehirn einfach, ne, das gemacht, was so ein neurodivergentes Gehirn halt macht und Reize hier und Reize da und diese Angst von, oh, diese Versagensängste, die hochkamen und gleichzeitig dieses wahnsinnig intensive Training, das mir geholfen hat, dann in dieser Zeit wieder runterzugehen.
Ja.
Und ich merkte aber, irgendwann ging es nicht weiter vorwärts, weil ich im Kopf nämlich dann doch dachte, jetzt kommt, ich merke, wir gehen auf diesen Übergang zu. Und dann, bis dahin habe ich das eigentlich, also dachte ich, oh, läuft ja super, können wir jetzt noch 3 Tage, hätte ich 3 Tage lang so weitermachen können, wäre intensiv gewesen, aber nicht problematisch irgendwie. Und das Schlimme für mich war immer dieses sich dann wieder, also ich habe die meiste Zeit so im Vierfüßler verbracht oder so hockend, kniend mit den Armen so auf diesem hochgestellten Bettende. Und ich musste mich aber manchmal umdrehen, wenn die da untersucht hat. Dann sollte ich mich auf den Rücken drehen, damit sie da irgendwie besser rankam. Das waren die unangenehmen Momente. Aber danach hatte ich ja wieder ganz lange Pause, konnte wieder runtergehen. Und dann, also ich glaube, sie hat dann damit gerechnet, es kommt ganz, ganz schnell das Kind und ist erst am Anfang noch da geblieben und merkt dann aber, nee, irgendwie dauert es doch noch und sie ist dann rausgegangen. Und wir blieben auf diesen, weiß ich nicht, 9 Zentimetern wahrscheinlich. Also genau weiß ich das nicht mehr. Und dann meinte sie irgendwann, weil sie gemerkt hat, ich werde unruhig, wahrscheinlich, weil mein Körper eigentlich gesagt hat, jetzt wollen wir doch das Kind mal nach draußen bringen, und ich aber wirklich nicht konnte. Und dann hat die gesagt, wollen wir Lachgas probieren. Und mein Mann hat gemeint, ich kann mich nicht erinnern, aber mein Mann hat gemeint, das war das klarste Jahr neben unserer Hochzeit, das er jemals von mir gehört hat. Deswegen hat er auch gar nicht nochmal, also wir hatten erst überlegt, ob er quasi nochmal ganz kurz sich vergewissert, ob ich das wirklich möchte in diesen Situationen. Aber er hat gemeint, das war so ein klares Jahr. Und er hat gesagt, wir lassen mal. Und dann hatte ich dieses Lachgas. Und ich weiß, dass das umstritten ist. Aber für mich war das in diesem Moment, ich habe mich so ein bisschen wie nach dem ersten Glas Champagner gefühlt, fand ich in dem Moment aber gar nicht unangenehm. Mehr als das war es auch nicht. Es hat auch nicht das intensive Körpergefühl weggenommen, überhaupt nicht. Aber es hat meine Angst weggenommen, wie das so ist nach so einem ersten Glas Champagner.
Okay.
Dass man einfach so, mit solchen Gefühlen, also dass diese Gefühle so ein bisschen in den Hintergrund treten. Und genau so ein Gefühl war das. Und dann war, also vielleicht war so ein kleines bisschen Restunsicherheit noch da, vielleicht so ein kleines bisschen Restangst, aber mehr auch nicht. Und dann konnte ich loslassen. Und dann ging es auch recht zackig. Dann war mein drittes Kind dann da. Und ich weiß,
aber wie lang war dann, also die Übergangsphase hast du dann so gar nicht mehr?
Ich habe das schon gemerkt.
Der Saum war weg oder wie?
Genau, also das, da war dann wieder kurz Saum und ich dachte, nein. Und dann habe ich dieses Lachgas gehabt und dann konnte alles das, was ich vorher in meinem Gehirn durch diese Affirmationen, durch die Hypnose gesetzt habe, all diese Sätze plopsten so hoch. Und dann hatte ich wirklich so ein ganz kurzes, friedvolles Gefühl und dachte, okay, ich kann jetzt loslassen. Dann hat mein Mann gewechselt in in diesen Part für die Austreibungsphase.
Mhm.
Da gibt's ja, da ist so ein eigenes Geburts.
Genau, es gibt eine Hypnose für die Austrittsphase.
Genau. Und in mir hat sich nur, du sagst an irgendeiner Stelle, also du bist da ganz, ganz, empowernd an der Stelle, da ist nicht mehr so dieses entspannt, also du redest auch ganz entspannt, aber da ist dieses, jetzt schaffst du es, und das hat super andocken können durch dieses Lachgas, und meinen viel friedvolleren Zustand konnte das nochmal ganz anders in meinem Kopf andocken. Es hat sich so eingebrannt, wie du da sagst, alle das, was du jetzt spürst, kennen alle Frauen dieser Welt, kennen alle Tiere, und ich so, ja genau. Und dann irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob du da auch nochmal die Kuh irgendwie reinbringst, die, ich weiß nicht mehr, ob das da drin war, aber ich war, irgendwie habe ich in diesem Moment gedacht, so, jetzt bin ich auch so ein Tier, irgend so eine Kuh auf der Weide, zackig, los geht's. All das, was ich natürlich so doll geübt habe, dass das in meinem Kopf drin war, konnte durch dieses Lachgas, das einfach nur diese Ängste und diese tausend Gedanken zur Seite geschoben hat, konnte andocken. Und ich konnte diesen Übergang, der war trotzdem kurz intensiv, und das war auch ein kurzer Moment von, oh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt hinkriege, aber ja, okay, ich lasse mich ein. Das war auch der einzige Moment, wo ich intensiver getönt habe während dieser Zeit. Das konnte ich dann aber irgendwie schaffen. Und dann war dieser Moment vorbei. Sie meinte, sie dürfen. Ich habe dreimal gefragt, ob ich jetzt pressen darf. Und sie meinte, ja, natürlich, machen Sie. Und dann hatte ich dich da auf den Ohren und dieses Empowernde, und ich konnte so richtig in dein Cheerleading eintauchen. Und dann hat es nicht lange gedauert, vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten, irgendwie so. Also es war nicht lang. Und ich weiß noch, dass ich auch dann gefragt habe, als das, da war der Kopf war schon draußen, und ich so, was ist das? Sie meinte, na, Sie haben es schon fast geschafft, der Kopf ist schon da. Hä? Ich war so tief drin, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe.
Wie, was für ein Kopf?
Ja, so, ich bin ja in der Geburt. Ach, das war's. Und ich habe genau ich habe nicht bei jedem Mal einatmen vor einer Presswelle Lachgas genommen, aber so vor jeder zweiten ungefähr. Und
die waren auch schneller dann, ne? Also dann ist auch Tempo in die
dann
Welt
war
gekommen.
Genau, ab da war auch Tempo.
Mhm.
Aber wirklich erst ab da. Bis dahin hatte ich.
Wahnsinn.
Ich glaube, irgendwann war mal so eine Phase, waren immer so 10 Minuten Abstand, aber nie näher. Das war total verrückt. Und genau, und dann ging das relativ schnell. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt das Geschlecht noch nicht. Bei Kind 3 Monate überraschen lassen. Und ich wusste in dieser Pressphase, wusste ich plötzlich ganz klar, was für Menschlein da gleich rauskommt. Und es war dann auch so, weißt du. ich verrat's nicht, aber es war das, was dann in meinem Kopf war. Irgendwie habe ich das in dieser Kombination aus diesem ganz friedvollen Zustand, diesem kleinen Herzpochen dadurch das CTG, habe ich gewusst, was da gleich für ein Menschlein rauskommt. Das war ganz spannend. Ja, und dann war das geschafft und mein Kind war da und dann mich auf, das war wie Aufwachen. Das war okay, guten Morgen. Und mein Mann, ich weiß noch, dass mein Mann mich völlig, völlig fassungslos angeguckt hat und seine ersten Worte waren, was war das denn? Also er hat überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass das, er hat ja gesehen, dass mir das einfach unter der Schwangerschaft total hilft. Also er hat ja diesen ganzen Weg mitgemacht und weiß auch um meine Besonderheiten und hatte schon irgendwie ein Vertrauen daran, dass mich das sicherlich eine Zeit lang durch die Geburt gut trägt. Aber was das letztendlich so bedeuten würde, das weiß man ja vorher auch gerade beim ersten Mal mit so einer Methode gar nicht. Und er war wirklich so, was war das denn? Manchmal weiß ich auch nicht. Und das war, also es war, gab eben, wie gesagt, genug Momente, wo ich schon zu kämpfen hatte, weil ich immer wieder rauskam. Aber ich durch diesen Abstand kam ich halt auch immer wieder rein. Mhm. Und jetzt die Überleitung zur vierten Geburt, weil du hast nämlich, und das, ich glaube, das gab es damals noch nicht, jetzt ja auch dieses Training, das genau das trainiert.
Rein und wieder raus und wieder rein und wieder raus.
Mhm. Ich weiß nicht, wie diese Hypnose.
Selbsthypnose-Training ist das.
Ja, genau. Und das war auch das Einzige, was ich gemacht habe. Während zur Vorbereitung auf Kind 4.
Ja.
Also einerseits aus Zeitgründen, weil da sind ja schon drei Kinder. Ja. Da bin ich ganz ehrlich, da habe ich nicht die gleiche Zeit gehabt. Das habe ich dann in der vierten Schwangerschaft eigentlich. Nur das, weil schon durch diese Geburt, die schon noch so, wo ich dachte, oh, so ein, zwei Sachen, glaube ich, würde ich dann doch noch irgendwie anders machen. Ich würde mit einem anderen Vertrauen in so eine vierte Geburt gehen, habe ich gedacht, so, das würde diesmal, müsste ich nicht so sehr mit dieser Idee von Prüfungsangst kämpfen, glaube ich. Das wusste ich, dass das anders sein könnte. Und aber sonst hatte ich ein ganz tiefes Vertrauen darin, dass ich das kann. Dass ich Hypnose so doll geübt habe, das kann ich.
Und das ist auch so. Ich habe schon mal vor ganz, ganz langer Zeit eine Frau gehört, und ich glaube, es war auch ein Geburtsbericht, der auch veröffentlicht ist, aber ganz lange her. Nur Selbsthypnose-Training. Deswegen frage ich mich auch, weil das ist wirklich schon lange her und sie gibt es schon sehr lange. Hast du die vielleicht vorher nicht gesehen oder ist es schon so lange her, dein drittes Kind? Ist es schon so alt?
Relativ. Nee, das war, also vor 4 Jahren war das.
Da müsste es schon da gewesen sein eigentlich. Vielleicht hast du es übersehen.
Ich weiß, dass ich das nicht gemacht habe.
Weil das ist eine der ältesten Hypnosen, die mit drin sind, das Selbsthypnose-Training. Und sie meinte auch, sie hat nur das genutzt. Das fand ich auch total spannend.
Ja, also das war, ich weiß nicht, ob ich es übersehen habe oder einfach da dachte, ich möchte.
Spielt ja auch keine Rolle.
Also hat ja genau. Alles ist ja alles gut, ganz alles gut. Aber ich wusste, dass ich das, was ich noch mal intensiver nutzen wollte, war das, was ich quasi in Geburt 3 ja schon genutzt habe, war dieses raus, rein, raus, rein. Das habe ich ja im Grunde genommen genutzt. Mhm. Konnte ich aber nutzen, weil mein Körper mir das ermöglicht hat. Ne? Und ich dachte, ich hätte das gerne, ich würde das nicht gerne im Zufall überlassen, dass ich wieder solche Abstände habe, sondern ich hätte das gerne als Tool.
Ja.
Und genau, das habe ich dann sehr, sehr viel genutzt. Und was ich in, ich weiß auch nicht, warum, in Geburt 3 nicht so gemacht habe, war das mit den Ankern. Also mein Mann war da nicht so eingebunden. Gar nicht, weil der nicht wollte, sondern weil ich irgendwie so bei mir war und dachte, ah, aber Anker, nee, ich bin. Und dann war das ja, gibt es ja Berührungsanker und Duftanker. Und ich hatte so ein innerliches, nee, also wenn ich irgendwas nicht noch zusätzlich brauche, wenn ich da mit mir beschäftigt bin, dann noch einen Reiz mehr. Ne? Ich habe ja eh schon mit Reizen genug zu tun. Und dann noch irgendwie einen Duft dazu. Oh Gott, nee, danke. Oder irgendwer, der mich anfasst. Berührungen sind nicht so leicht für mich. Ich glaube, deswegen haben wir es nicht gemacht. Und diesmal hatte ich aber das Gefühl, doch, ich möchte ihn, also wir wussten schon vorher, das wird wahrscheinlich unser letztes Kind, irgendwie möchte ich ihn auch noch mal mehr mit einbinden. Und das haben wir noch mehr gemacht. Es gibt ja so eine Übung in deinem Kurs, wo man das macht. Und Tatsächlich war das die erste Geburt, unter der mein Mann mich anfassen durfte. Und wo ich auch wirklich ein, zwei Mal das Signal gegeben habe, er soll das machen. War, also habe ich irgendwie im Vorfeld geahnt, weiß ich nicht. Oder durch diese Vorbereitung dann im Kopf gehabt. Das
genau, nur für alle, die jetzt noch gar nicht wissen, ne, und vielleicht ganz frisch einsteigen, was ist denn überhaupt Anker? Was worüber reden wir gerade? Man verankert es sozusagen innerhalb der Schwangerschaft mit Hilfe von Hypnosen, dass man einen bestimmten Reiz bekommt, wie zum Beispiel eben ein Geräusch oder eben auch eine Berührung oder ein Duft, dass man, wenn man das bekommt, dann ganz tief loslässt und entspannt. Und tief zurückfindet in die Hypnose, falls man mal rausgekommen ist. Und dadurch kann eben die Begleitperson einem auch wirklich helfen. Also was ich halt spannend finde bei Geburten, und zwar egal, ob mit Hypnose vorbereitet oder nicht, ist, dass die Begleitperson nicht wirklich eine Handhabe hat. Also auch wenn ich zum Beispiel bei meiner ersten Geburt, die gar nichts mit Hypnose zu tun hatte, einen Mann an meiner Seite hatte, der wirklich da war und mir wirklich, also da ist ein ganz, ganz tiefes Gefühl entstanden, in mir von geliebt zu sein. Das war auch ganz wichtig für unsere Beziehung. Ja. Es hat uns ganz doll zusammengebracht. Geschweißt, von meiner Seite aus. Aber er hat mir in dem Prozess nicht wirklich helfen können und er hat die Traumatisierung nicht vermeiden können, weil er mir nicht bei der Geburt helfen konnte. Er konnte mir persönlich helfen, dass ich mich geliebt gefühlt habe, aber eben nicht beim Geburtsprozess. Ja. Und das Tolle bei den Ankern ist, da kann der Partner oder die Partnerin plötzlich wirklich bei der Geburt selbst unterstützen. Ja. Und das ist halt total einzigartig.
Ja. Das hat er auch so zurückgemeldet, dass das für ihn auch nochmal was Heilsames war.
Ja, das glaube ich.
Weil ich habe dann auch gesagt, klar hatte ich mit meinem eigenen Trauma zu tun, aber wie das so ist, wenn man sehr viel fühlt, ich habe natürlich auch immer wieder die Perspektive meines Mannes gehabt, der ja natürlich diesen Körperprozess nicht durchmachen musste, aber wir sind sehr miteinander verbunden. Mein Mann ist ein ganz toller Mann und so ein liebevoller Mensch und ich weiß genau, ich kann so tief nachfühlen, was das für ihn bedeutet haben muss, da an meiner Seite zu stehen. Ne? Und ja, genau, und zu sehen, wie ich da kämpfe und gar nichts machen zu können. Natürlich für mich da sein, ne? Aber das ist was anderes, als wirklich ein bisschen ins Tun zu kommen. Und ich glaube, das kennen alle Menschen, die mal in einer Krise gesteckt haben. Alles, was man wirklich irgendwie aktiv tun kann, ist ein Strohhalm, ist wertvoll und hilft. Und nur zu sagen, ja, ich halte mal so ein Händchen oder ich sag mal was Bestärkendes und ne, sag das mir auch vielleicht so ein bisschen zu mir selber als zu dir in dem Moment, um mich selber auch ein bisschen zu beruhigen. Das ist natürlich wertvoll, wie du auch sagst, diese Verbundenheit kann ich total nachfühlen, so ging es uns auch danach. Aber das war jetzt, glaube ich, auch für ihn ganz, ganz, ganz wichtig. Also kann ich auch nur weitergeben, dass das auch Männern eine ganz, ganz, ganz wunderschöne Erfahrung nochmal mitgibt, auch so in diesem, ich konnte dabei sein, ich konnte nicht nur dabei sein, ich konnte was tun.
Ja, genau.
Das wirklich war für ihn, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und ja, meine, also da, ich hatte zwischendurch so in der Schwangerschaft mal überlegt, ob ich genug mache, wie es so ist. Schaffe ich das? Ist das so, ist das ausreichend, was ich hier mache?
Und da vielleicht auch noch mal ganz kurz reingegrätscht.
Ja.
Wenn das schon mal gelegt ist, das ist wie ein Trampelpfad im Gehirn, den man kann. Also, und du hast es ja bei der dritten Schwangerschaft so stark geübt.
Ja.
Und natürlich kannst du es dann ein paar Jahre später immer noch. Also wenn dieser Pfad so ausgeprägt war, dass es wie so eine neuronale Autobahn im Gehirn funktioniert, dann ja, ist da vielleicht ein bisschen Unkraut gewachsen in der Zwischenzeit. Aber das hast du ganz schnell wieder weg und dann ist die Autobahn wieder zur Verfügung. Also man muss tatsächlich bei der nächsten oder übernächsten Geburt mit Hypnose nicht mehr so viel sich vorbereiten. Ist trotzdem schön, das zu machen, weil man eben die Auszeiten dann auch für das Baby im Bauch hat. Ne?
Ja.
Und unsere Erfahrung ist, oder was wir oft als Feedback bekommen, ist, wenn man das häufig macht in der Schwangerschaft, also sich wirklich die Zeit nimmt, dass die Babys dann so entspannt sind nach der Geburt. Das ist natürlich nicht immer so, klar, das ist kein Garant.
Ach, jeder Mensch, der mein drittes und viertes Kind kennt,
kann das bestätigen.
Ja, das ist wirklich sehr oft so. Ja, meine Freundin, die mich hierher mit begleitet hat, heute Morgen beim Frühstück gesagt, ich habe zwischendurch vergessen, dass das Kind da ist. Irgendwie auf der Reise jetzt, ne? Weil das Kind einfach super entspannt ist. Klopf auf Holz. ich habe ja auch neurodivergente Kinder und ich weiß, was noch so kommen könnte. Mal gucken.
Genau.
es war auch so, ich habe Es hat eine ganze Weile gedauert, bis das vierte Kind kam. Es sollte eigentlich, also gewünscht war es schon vorher. Ich hatte ein, zwei Fehlgeburten auf dem Weg dahin. Und dann hat es, obwohl die anderen drei Kinder quasi sofortige Treffer waren, um es mal so zu sagen, hatte ich jetzt plötzlich 1,5 Jahre Wartezeit. Und wir hatten eigentlich sogar schon einen Termin in der Kinderwunschklinik, weil ich dachte, also ich weiß gar nicht, ob ich diesen Weg gegangen wäre dann mit Unterstützung. Aber wenn ich dann hätte, oder wenn ich gesagt hätte, jetzt gut, dann eben kein viertes Kind, hätte ich schon wissen wollen, woran es denn liegt, und um einen guten Abschluss zu finden. Wir hatten den Termin zum Erstgespräch und in dem Zyklus hat es dann geklappt. Ich hatte in diesen 1,5 Jahren sehr, sehr viel beruflichen Stress und Input und Findungsphase. Es war eigentlich alles genau richtig. Ja, aber da hätte ich irgendwie wissen wollen, was so Sache ist. Und dann hatte das geklappt. Und ich habe gedacht, oh, jetzt kann ich aber endlich wieder so diese Schwangerschaftshypnosen machen, und dachte, oh, das mache ich diesmal. Das ist meine letzte Schwangerschaft, ich nehme alles mit, ich mache das ganz intensiv und so. Und dann war irgendwann Woche 20,
so Buch,
Hälfte rum, und ich habe noch gar nicht angefangen. Also ich hatte mich relativ schnell wieder angemeldet und habe auch angefangen, so diesen Kurs, diese Videos nochmal durchzuschauen. Es war neue, ne? Es war ein ganz anderer Kurs, als ich ihn damals kannte. Und es war aber auch schon so, dass ich dachte, ja gut, das kenne ich ja eigentlich alles schon. Und das zum Beispiel mag mein Gehirn auch nicht so gerne, nochmal Sachen lernen, die ich eigentlich schon begriffen habe und kann. Dann habe ich so, man kann bei dir auf doppelter Geschwindigkeit gucken.
Mache ich auch bei fast allen Sachen, ehrlich gesagt.
So, danke dafür.
Wie ich Podcasts höre. So.
Ja, ich auch. Und dann habe ich auch, ich glaube, ich habe auch nicht, nee, ich habe den Chor, also ich habe da nochmal so ein bisschen so aufgefrischt und dachte, vielleicht ist irgendwo nochmal was Neues dabei. Und dachte, nö, kenne ich alles, passt. Und der einzige Aspekt, den wusste ich vorher, den sagst du auch ganz oft, aber den konnte ich diesmal mehr annehmen, ist die Hingabe. Mhm. Wenn man so in diesem Prüfungsangst, Reiz, Ding, irgendwas steckt, dann ist Hingabe ganz schwierig. Mhm. Na, dann ist das trotzdem das ist sehr, sehr aktives Arbeiten die ganze Zeit gewesen. Ist es unter Geburt ja trotzdem, aber dieser Hingabeaspekt hat ein bisschen gefehlt, würde ich sagen. Das konnte ich dann mit dem Lachgas, würde ich sagen. Da war der Moment, wo das ein bisschen besser ging. Und den habe ich diesmal von Anfang an irgendwie mehr integriert gekriegt. Das war ganz gut. Und dann habe ich in Woche 20 irgendwie so das erste Mal einfach diese ganz klassische Geburtsvorbereitung gemacht. Und ich war innerhalb von einer Minute so tief da drin, dass ich dann, ich glaube, die geht so 20 Minuten, nach diesen 20 Minuten wieder da war und dachte, alles klar, okay, kann ich noch. Und dann war klar, das hätte mein Gehirn auch nicht mitgemacht, dass ich das jetzt so oft übe, obwohl ich es offensichtlich noch hinkriege. Und dann war dieses rein, raus, das war super.
Ja.
Das war richtig gut. Und das habe ich auch nicht täglich gemacht. Ich habe auch mal eine Woche, ein, zwei Wochen gar nichts gemacht, dann ein bisschen mehr. Und gegen Ende habe ich wieder den ET überschritten, wieder mit Schwangerschaftsdiabetes. Und da habe ich dann diesen Geburtsbeginn mental fördern. Mhm. Hatte ich so ein paar Mal. Und da war es so, ich hatte die ganze Schwangerschaft nicht wirklich Angst vor der Geburt, so wie in Schwangerschaft 3 noch. Aber so gegen Ende kam dann doch dieses, ach ja, die Übergangsphase. Da ist ja was. Und dann habe ich mir Geburten angeguckt, sehr positive Geburten. Im Video, um mich so in diese Situation wieder reinzudenken. Es waren positive Geburten und trotzdem in dem Moment, wo du merkst, ja, jetzt geht's in Richtung Übergang, ist trotzdem so diese Nervosität hochgekommen. Nicht mehr die gleiche Intensität und Angst wie früher, aber schon noch deutlich so ein Gekribbel, Herzschlag schneller. Und ich dachte, und dann hatte ich, und das hatte ich noch nie, bei mir waren wirklich erst diese Wellen da, die Richtung Geburtswellen ging, wenn die Geburt auch wirklich losging. Und diesmal hatte ich so ein, zweimal richtig so einen Fehlalarm und habe da aber in diesem Fehlalarm mit Beginn in Wellen eine totale Nervosität gekriegt. Keine Ahnung, wo die plötzlich herkam, richtig mit Herzklopfen. Und das hat mich so ein bisschen überrumpelt, weil ich dachte, wo kommt das jetzt her? Und du hast eine Hypnose, die habe ich dann ganz viel gehört, die hat super geholfen. Da geht es darum, dass in so einer Schneekugel auch immer alles dann so wieder die Gefühle wieder nach unten rieseln.
Das sage ich bei mehreren.
Mist. Und
was kommt denn da noch drin vor?
Ich überlege gerade. Ich glaube, es geht so. Ich glaube, es, also ich habe es dafür genutzt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das vermische. Mit meinen Gedanken, ich habe es dafür genutzt, mich zu beruhigen. Es ist jetzt okay, es darf losgehen. Du hast, ich glaube, plötzlicher Geburtsbeginn, gibt es sowas?
Es gibt plötzlicher Geburtsbeginn, gibt es.
Genau,
es
da geht es ja auch, du hast ganz anders damit, nee, es war nicht Hingabe. Du hast ganz anders mit einem anderen Tag gerechnet vielleicht. Jetzt ist es jetzt schon, du kannst dich darauf einlassen.
Ja, das kann sehr gut sein.
Darum, doch.
Dass man so überrascht wird.
Genau.
Von dem.
Genau, und das war bei mir so, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, offensichtlich ja eine gewisse Überraschung gefühlt habe. Das hat mir mein Körper klar signalisiert. Dann habe ich das genutzt und habe so dieses Rieselbild, wie die Gefühle einmal kurz aufwirbeln, wie in so einer Schneekugel und sich dann langsam wieder legen. Und das konnte ich richtig als Bild mitnehmen.
Wenn da so eine Angst hochkommt, dass das richtig helfen kann. Dann
das
noch
war ein super Bild, mit dem konnte ich richtig gut arbeiten. Mm. Ja, und dann war das, also war halt klar, okay, der Fehlalarm hier, es war nur ein Fehlalarm. Und dann war wieder ET vorbei und ich wusste, okay, Zitterpartie, muss ich eingeleitet werden oder nicht? Und diesmal habe ich gesagt, jetzt habe ich ja schon meine Geburt in Hypnose ohne Einleitung gehabt. Jetzt ist alles okay. Egal, wie es kommt. Und meine Frauenärztin oder meine damalige Frauenärztin, die ist so ein bisschen sehr vorsichtig in bestimmten Dingen und die hat irgendwann gesagt, ach, mit dem Diabetes und ihrem Alter, also ich bin 38, das war ja aber schon ganz schön heikel, hat sie irgendwie gesagt, so über ein ET möchte sie mich eigentlich nicht so gern weiter betreuen, ich solle doch bitte das dann im Krankenhaus machen lassen. Und bei ET plus 4 oder so, ja genau, alle 2 Tage muss man ja dann hin, hatte ich nochmal eine Kontrolle, das war ein Sonntag im Krankenhaus und eigentlich macht das Krankenhaus das nicht mehr, sondern bittet eben darum, dann lieber, wenn nichts ist, das Ganze auf den Montag zu legen, damit die am Wochenende nicht das auch noch mitbetreuen müssen, sondern sich da auf die Geburten konzentrieren können und die machen nicht mehr dieses nur vorsorgemäßig. Mhm. Und dann habe ich da angerufen und gesagt, meine Frauenärztin will aber nicht und was mache ich? Und dann durfte ich kommen und dann bin ich an einem Sonntag da ganz alleine hin. Es war keine Geburtsaktivität, zumindest nicht vom Hören her. Und dann wurde dann CTG geschrieben. Ich konnte mich in diesem Raum umgucken nochmal und ich habe mich ganz tief so da reingefühlt, dass ich hier, egal wie es kommt, in ein paar Tagen bin, egal wie, ob mit Einleitung oder ohne. Und habe diese Ruhe für mich ganz alleine da genossen, hatte eine ganz lange Wartezeit, war mir aber völlig egal, habe ich noch eine Hypnose gemacht und habe einfach diese Ruhe da für mich so eingesogen.
Du hast ja auch 3 Kinder schon gehabt.
Genau, das war wirklich so ein...
Das heißt nochmal so, nichts.
Nach so 3 Stunden kam irgendwann die Ärztin, weil sie wollten halt schon noch, also sie haben gedacht, wenn ich dann schon mal da bin, wollen sie gleich alles besprechen, wie es mit Einleitung wäre. Und ich habe gedacht, ja, das machen wir direkt doch mal, warum nicht? Und ich musste, glaube ich, 3 Stunden ganz allein in diesem Raum auf die Ärztin warten. Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Und die hat sich dann 1000 Mal entschuldigt, weil sie irgendwie... irgendwie einen Kaiserschnitt begleiten musste und so weiter. Und ich habe gesagt, alles total okay. Ich hatte ganz viel Ruhe. Es war sehr angenehm. Und da habe ich auch wirklich mich reingedacht in diese Übergangsphase, wie ich auf diesem Bett bin, auf diesem Kreißsaalbett und wie ich das, ne, und dass das ein kurzer Moment ist und dass ich den schaffe, auch wenn der vielleicht anstrengend intensiv wird, auch wenn der Angst ja hochkommt. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Ne, so wirklich da genauso gesessen. Da war so ein Ball, auf dem habe ich da so rumgehüpft. Und ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Und dann hatte ich da schon irgendwie so einen kleinen Frieden mitgeschlossen und dann hatte ich nochmal eine Untersuchung und es gibt immer diese Angst, dass die Kinder so groß werden mit dem Diabetes. Ich habe relativ große Kinder bekommen, jedes Mal, aber also nur ein Kind, deutlich über 4 Kilo und der Rest war mal so kurz vor 4 Kilo, also im Vergleich etwas größer, aber wirklich kein, nicht über alle Maßen groß, wirklich gut machbar. Und da war es auch so, ja, wir steuern wahrscheinlich ungefähr wieder auf die 4 Kilo zu, ist eigentlich noch okay, es gab, die Versorgung war super, alles gut. Und sie meinten, ja, länger als 7 Tage, aber trotzdem nicht. Und ich habe gedacht, nee, da diskutiere ich jetzt irgendwie auch nicht gegen, nicht mit diesen ganzen Parametern und Diabetes, nee, wenn dann was ist, das würde ich mir ewig vorwerfen. Und dann haben sie mir mit mir die Einleitung besprochen und gesagt, wenn wir erstmal mit diesem so Ballonkatheter irgendwie kann man erstmal so ein bisschen weiten, dann würde man noch gar nicht mit Tablette oder Gel arbeiten. Und mit dem dürfte ich, wenn der Gesetz ist, sogar noch mal eine Nacht nach Hause Und ich dachte, das ist ja super. Und habe da ganz lieb mit ihr so eine halbe Stunde bestimmt gesprochen, wie die Einleitung ablaufen würde. Und dann war das für mich okay. An diesem Sonntag habe ich dann meine Schwiegermutter war zu dem Zeitpunkt da und konnte die anderen drei Kinder nehmen. Und dann habe ich nochmal mit meinem Mann, der hat mich abgeholt vom Krankenhaus, haben wir nochmal essen. Und genau, ET plus 5 war das schon jetzt. Ja, so. Und war gar nicht 4. Und dann waren wir nochmal essen. Ich war völlig fein damit, dass vielleicht doch diese Einleitung kommt. So richtig dran geglaubt, dass es so passiert, habe ich nicht. Aber ich dachte, wenn, dann ist es einfach okay. Und genau, dann war wieder ET plus 6. Und bis dahin habe ich auch gar nichts gemacht, weil das letzte Mal das ja auch alles nicht geholfen hat da mit irgendwelchen Tees und Bädern und weiß ich nicht. Und dann hatte ich kurz mit meiner Hebamme gesprochen, habe sie auf den neuesten Stand gebracht, habe gesagt, ich bin okay mit einer Einleitung, wenn das so kommt, dann kommt das so.
Wahnsinn, ne? Was für eine Bewegung, also was für eine Entwicklung.
Ja, total. Und also sie haben im Krankenhaus, das war nämlich der Punkt, das wird nachher noch wichtig, sie haben nämlich im Krankenhaus gesagt, wie die ganze Zeit schon, das Kind sitzt irgendwie nicht so richtig tief im Becken, ist nicht schlimm, kann bei Mehrgebärenden wirklich auch erst kurz vor Austritt passieren, aber ist wirklich noch sehr gut beweglich und abschiebbar, das Köpfchen. Und ja, und ich hatte auch nie diesen krassen Druck nach unten, den ich so bei den anderen Schwangerschaften hatte gegen Ende. Also klar, man hat den schweren Bauch und es drückt natürlich so ein bisschen, aber ich habe das auch gemerkt, dass das Kind nicht so tief im Becken ist, konnte man richtig merken. Mhm. Na, und dann hat meine Hebamme gemeint, möchtest du doch vielleicht nochmal einmal irgendwie was versuchen? Und ich meine, ja, so fürs Gefühl, warum nicht? Dann hat sie mir das genannt und wieder, also so ein Tee und den Nelkentampon wieder. Und wir sind, das war ein Montag, sind wir mit unserem jüngsten Kind, mein Mann und ich, sind los, um die Sachen dafür einzukaufen. Und irgendwas in mir wusste, wenn ich das diesmal benutze, das wird funktionieren. Ich bin morgens aufgestanden, ich wusste, wenn ich das jetzt mache,
dann geht's los.
Dann wird das was werden. Ich weiß, wo auch immer diese Intuition herkam. Aber so war das. Und dann haben wir eben noch es war ein super sonniger Tag. Wir sind los mit mit dem jüngsten Kind und haben die Sachen besorgt, dann habe ich das so um die Mittagszeit gemacht und habe dann gedacht, oh, lass uns irgendwo Mittagessen gehen, ich möchte nochmal raus mit allen. Und dann waren wir in einem bekannten schwedischen Möbelgeschäft zum Mittagessen. weil das Safe Food meiner Kinder ist, also meiner neurodivergenten Kinder und auch ein bisschen meins. Und dachte ich, das möchte ich nochmal irgendwie essen. Und ich hatte davor diesen Nelkentampon gesetzt und habe, ich glaube, 2 Becher von diesem Tee getrunken und habe, bevor wir losgefahren sind, den Tampon entfernt. Den hat meine eine Weile drin. Und dann waren wir in diesem Möbelhaus und haben gegessen und es war total schön. Und dann sind wir aufgestanden. Die Kinder wollten dann noch in dieser einen Abteilung was gucken. Ich bin mit hin. Und dann hatte ich die erste Welle und ich wusste sofort, okay, das ist eine Geburtswelle. Dann habe ich erstmal noch so für mich behalten und wirklich wieder eine Viertelstunde später die nächste. Und dann dachte ich, na, ganz sicher eine Geburtswelle und habe zu meinem Mann gesagt, das sind Geburtswellen, wenn die jetzt noch intensiver werden, Häufigkeit müssen wir mal gucken, dann geht's los, nur dass du Bescheid weißt. Und da war es 3 Uhr nachmittags. Und dann sind wir nach Hause und ich dachte, oh, ich will aber eigentlich noch 1-2 Sachen machen. Habe ich mir so in den Kopf gesetzt. Ich wollte noch mal aufräumen. Eigentlich ist ja so dieses, wenn man merkt, es geht los, das sagst du ja. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, wenn man nicht ganz doll trainiert hat, raus und reinzukommen ganz schnell, ist eigentlich ab dem Moment so der Zeitpunkt gekommen, sich zurückzuziehen.
Sich einzugrooven,
genau. Sozusagen. Ich hatte aber null Bedürfnis danach und dachte, okay, ich gehe jetzt mal mit meinem Körper.
Absolut.
Und das ist ganz wichtig, das zu sagen für mich, weil ich habe nicht so einen guten Bezug zu meinem Körper. Aus unterschiedlichsten Gründen. Aber da dachte ich, nee, ich gehe jetzt diesmal, so weit wie es okay ist, wirklich mal mit meinem Gefühl mit. Das habe ich in dem Moment beschlossen. Und mir war nicht nach mich zurückziehen. Und dachte ich, gut, dann habe ich aber, ich habe schon gesagt, ich möchte so ein bisschen meinen Kram vorstellen. Mir und meinem Kopf hilft es total aufzuräumen. Ich hasse Putzen, mag ich nicht.
Gibt mir auch so.
Fusselkram. Aber Sachen an ihren Platz räumen. Ja. Und eine Ordnung herstellen, sortiert mich
total. Entspannt, so krass. Ne? Ja, das ganze Nervensystem so.
Genau. Und ich hatte ein ganz tolles Bedürfnis danach, Und mein Mann meinte dann auch, bist du sicher, möchtest du dich nicht irgendwie zurück? Nein. Okay, gut, dann habe ich mir irgendwas auf die Ohren gemacht, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Podcast wahrscheinlich, und habe aufgeräumt. Und dann habe ich noch ein Reel gefilmt, weil mir war danach, weil an dem Tag etwas Politisches rauskam, was mich so doll geärgert hat, dann dachte ich, nee, das nehme ich jetzt nicht hin, ich möchte was dazu sagen. Dann habe ich dazu noch kurz was aufgenommen und dann war es. Und in der Zeit hatte ich auch ganz selten mal so eine leichte Welle, die habe ich wahrgenommen, habe mich kurz darauf konzentriert und dann habe ich weitergemacht. Und dann war es irgendwann 6 Uhr und ich dachte, ah, jetzt aber nicht, dass das dann doch nicht losgeht, weil sonst wäre ja morgen schon eine Einleitung. Und wenn das jetzt schon von alleine losgeht, naja, gut. Dann habe ich um 6 ungefähr meinem Mann dann Bescheid gesagt, ich lege mich jetzt mal hin, ich ziehe mich jetzt mal zurück, jetzt ist es soweit. Und er so, alles klar, ich versorge hier die anderen. Dann habe ich mich zurückgezogen ins Schlafzimmer, mir die Kopfhörer aufgesetzt und habe mich hingelegt. Und dachte, wer hinlegen fetzt ja überhaupt nicht. Fand ich zu. Also ich dachte, das ist ja langweilig. Also ganz seltsame Gedanken. Aber ich dachte, nee. Und das war auch unangenehm. Es war wirklich, ich würde fast sagen, schmerzhaft. Obwohl das noch keine intensiven Wellen waren. Mhm. Dachte ich, komisch. Und dann habe ich mich mit so einem Stillkissen mehr so in Schneidersitz gesetzt. Das war ein bisschen besser. Oder, ja, doch ein bisschen besser. Dachte ich, gut, dann arbeite ich mich jetzt mal in die Geburtshypnose. Geburtshypnose angemacht. Und irgendwie blieb das aber unangenehm und langweilig. Ich dachte, ich will hier nicht alleine rumhocken. Überhaupt gar kein Bedürfnis dazu. Da habe ich das so eine Stunde lang versucht. Dachte, aber ich muss doch jetzt mal langsam. Ich merkte schon, die Geburt war im Gang. Aber ich dachte, ich muss doch jetzt mal langsam diesem Geburtsprozess hier folgen. Aber das ist ja super langweilig. Und dachte, na gut, ich gehe jetzt damit. Dann bin ich wieder rausgekommen. Mein Mann mich angeguckt, müssen wir los? Ich so, nö, mir ist langweilig. Und er so, was? Okay. Dann habe ich noch so ein bisschen mit den Kindern also rumgewurstelt, habe noch irgendwie ein bisschen was gegessen und habe dann aber schon gemerkt, wenn ich mich hinsetze, ist es unangenehm. Und also es war irgendwie so ein ganz komischer Zustand. Ich habe den überhaupt nicht richtig greifen können. Mit Verstand nicht greifen können. Und ich war zum ersten Mal wirklich gezwungen, einfach mit dem Gefühl mitzugehen, weil ich das kognitiv nicht gegriffen gekriegt habe, was da jetzt gerade los ist. Es war nichts Negatives, aber es war irgendwie, ist es Geburt? Ist es nicht so richtig Geburt? Was ist das hier? Und dann dachte ich, gut, dann gehe ich mit dem, was ich fühle. Und dann war es so irgendwie 7:30 und so ein bisschen so dieses Abendprogramm ging bei uns los. Ich habe gesagt, ich ziehe mich da jetzt trotzdem raus. Ich möchte nicht zuständig sein. Ist kein Problem, wenn die rumtun, die Kinder. Aber ich möchte aber nicht zuständig sein. Das Bedürfnis hatte ich schon. Und dann 8:00 habe ich gedacht, so jetzt doch irgendwie, doch, das sind schon irgendwie Geburtswellen. Das wird auch intensiver. Dann habe ich mich wieder, so wie das am Anfang der dritten Geburt war, mich hingelegt und wieder, ich habe mich hingelegt und in diesem Liegen war das schmerzhaft. Und ich dachte, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich war mir so sicher, dass ich das diesmal noch tiefer kann. Wieso tut das jetzt weh? Ganz merkwürdig. Und dann hat irgendwo kam so deine Stimme in meinen Kopf. Wenn was weh tut, ist das ein Signal. Und dann dachte ich, vielleicht soll ich gar nicht liegen. Dann ging es los. Ach ja, der Kopf ist ja gar nicht im Becken. Mein Körper hat mir ganz klar signalisiert, liegen ist es nicht. Dann habe ich mir gedacht, gut, dann gehe ich auf den Ball. Ich hatte so einen schicken fancy Ball mit so einem tollen Bezug. Habe ich mir gegönnt, habe ich nie drauf gesessen, aber unter der Geburt für eine Stunde saß ich da drauf und dachte, okay, da ist es viel weniger schmerzhaft. Also ganz, ganz deutlich. Aber irgendwie trotzdem noch unangenehm. Also dann habe ich das so eine Stunde da so gemacht, dann schliefen irgendwann die Kinder. Und dann bin ich irgendwann, hatte ich den Impuls zu stehen. Und im Stehen hatte ich gar keinen Schmerz. Körpergefühl, aber gar keinen Schmerz. Und dachte ich, ach so, stehen. Ich glaube, das hatte ich noch nie unter einer Geburt, dass Stehen das Ding war. Aber mit diesem Wissen, der Kopf ist ja noch so gar nicht im Becken, macht das jetzt im Nachhinein super Sinn.
Total.
Und dann habe ich gestanden.
Körper ist so intelligent, ich fand das immer wieder so toll.
Und ich war wirklich, ich habe unter der Geburt, dadurch, dass ich ja so schnell raus und rein wechseln konnte, konnte ich zwischendurch mal so ein bisschen wieder auftauchen und so richtig da bewusst schon wahrnehmen, das ist ja total cool. was mein Körper kann, das ist ja Wahnsinn.
Mhm.
Und wieder runter. Und dann dachte ich, gut, gehe ich mal weiter mit diesem Gefühl. Und ich war zu dem Zeitpunkt, waren diese Abstände trotzdem, ich habe so einen Wehentracker angemacht, weil ich das irgendwie für mich dokumentieren wollte. Das letzte Mal waren wirklich auch wieder alle Viertelstunde, mal alle 20 Minuten. Aber ich wusste ja schon, das heißt gar nichts bei mir. Und dann war es so 10, habe ich so ein bisschen gestanden und im Stehen so vor mich hingewiegt und das war super angenehm und schön. Und ich habe immer noch gedacht, keine Ahnung, wo wir sind. Das konnte ich wirklich selber auch diesmal gar nicht einschätzen. Dann bin ich irgendwann auf Toilette, da habe ich dann den Schleimfropf verloren. Ich bin rausgekommen, habe zu meinem Mann gesagt, okay, definitiv Geburt, nur dass du es weißt. Dann bin ich wieder auf meinen Stehposten gegangen und habe da weiter gewiegt. Und dann war die nächste Welle und ich dachte, ja, also gar kein Schmerzgefühl, nichts. Und auf einmal dachte ich, oh, da ist ja noch mal ein bisschen Schleimfropf abgegangen. Nee, das ist was anderes. Und mir ist sonst die Fruchtblase immer ganz kurz vor der Austrittsphase geöffnet worden.
Ah, okay.
Und diesmal war das richtig so ein, erst dachte ich wirklich, es geht noch mal Schleimfropf ab, aber es war wirklich so ein Blob und dann lief es. Und auch das, der Körper ist so schlau, dass das diesmal, weil mein Kind wirklich noch deutlich runter musste, war das diesmal deutlich vorher.
Ja, voll gut.
Und ich kannte das ja aber nur kurz vor Austritt. Und da bin ich ganz kurz einmal nervös geworden, weil ich dachte, haben wir jetzt noch 3 Stunden oder 3 Minuten? Das konnte ich nicht einschätzen. Und ich gesagt, jetzt lass mal lieber los. War ganz klar, meine Schwiegermutter war um die Ecke, die kam. Und ich mir noch irgendwie alles da Mögliche reingestopft. Ich habe auch kurz mit ihr geredet. Und das war für mich gar kein Stress. Ich hatte nie dieses Gefühl von schnell wieder zurück, du musst zurück, sondern ich wusste ja, ich bin jetzt kurz draußen, ich rede und dann kann ich mich ganz schnell wieder zurückziehen. Und so war es dann auch. Und auch wieder die Autofahrt über keine Welle gehabt, nur einmal dann kurz vorm Krankenhaus. Und ich habe diesmal wirklich gesagt, ich rede nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss, an der Pforte, weil das hatte ich noch von der letzten Geburt in Erinnerung. Ich hatte meine Maske auf, meine Kopfhörer, aber die haben uns gleich durchgewunken. Mein Mann konnte ja mit diesmal. Und dann sind wir da auf diesem Kreißsaalflur angekommen. Es hat mir eine Hebamme die Tür aufgemacht, die exakt aussah wie du. Ich weiß nicht, du hast eine Doppelgängerin.
Interessant.
Und die macht so die Tür auf und ich, hä? Und war erst mal kurz völlig raus. Und dann hat sie sich vorgestellt. Es gibt so unter Hypnose so witzig, was sich so mega scharf ins Gehirn einbrennt.
Stimmt. Ja.
Und manches verschwimmt völlig.
Mhm.
Und ich, dieses Bild, wie ich auf dieses Schild gucke, welcher Name da steht, weil ich kurz geguckt habe, ob du das bist. Das war total verrückt. Die hat auch so ähnlich gesprochen wie du. Das war ganz verrückt. Da dachte ich, nee, das ist ein anderer Vorname. Okay, gut. Naja. Ganz merkwürdig. Und die guckte mich an und sagte, na? Ich habe gesagt, na? Ich denke, ich bin so unter Geburt und war, ja, okay. Und weil ich ja auch einfach, wenn ich da war, war ich wirklich da. Und wenn ich in Hypnose war, war ich wirklich in Hypnose. Und es waren wieder diese krassen Abstände. Deswegen hatte ich es auch nicht gleich so ganz doll eingeordnet.
Mhm.
Und dann kamen wir an, wieder im gleichen Kreis, wie schon Kind 2 und Kind 3. Das fand ich total schön. Und ich habe der dann direkt gesagt, damit sie sich nicht wundern, ich habe noch nicht starke Abstände und wahrscheinlich kriege ich die bis zum Ende auch nicht. Das ist bei mir so. Und die meinte, alles klar. Sie hat nicht diskutiert. Ich musste nicht dieses Gefühl von, ich muss erklären, wie mein Körper funktioniert, wie ich funktioniere. Das kenne ich mein Leben lang. Sondern die hat einfach gesagt, okay. Und dann hat sie mich, meinte, es ist okay, wenn ich kurz ein CTG schreibe. Ich so, ja, kann ich mich darunter irgendwie bewegen? Ja, gar kein Problem. Und dann hat sie das gemacht. Und hat danach das CTG, hat sie gemeint, ja, das sind wirklich ordentliche Abstände, soll ich schon mal gucken. Ja, und da war ich so bei 4 cm, 4, 5 cm. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, das zu wissen, weil ich ja weiß, selbst wenn ich da jetzt bei 1 cm gewesen wäre, hätte mich das nicht gestresst.
Ja, cool.
Weil ich weiß, dass das trotzdem ganz schnell gehen kann. Mir reichen wirklich kognitive Erklärungen oder so ganz, ganz fachliche Erklärungen. Also mich verunsichert dann auch so ein Zentimeter nicht, weil ich weiß, kann in einer Stunde bei 9 sein. Das,
Aber es ist ja auch so ein bisschen Erfahrungswissen bei dir, ne?
Also, auch, ja.
Ja.
Aber auch wenn man mir fachlich was erklärt, dann wäre es auch okay.
Ja, ja. Ist auch für alle toll, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen, nochmal sich bewusst zu machen, okay, der Muttermund ist halt wirklich, also die machen wirklich, was sie wollen. Ja, man kann überhaupt nichts sagen. Man kann nur einen Ist-Zustand sagen, aber überhaupt nicht, wie es in einer Minute ist oder in 5 Stunden ist. Man kann es einfach nicht sagen.
Ja. Und ich hatte ihr dann einfach schon vorweg gesagt, was ich aus den anderen Geburten wusste, dass das bei mir gar nichts zu sagen hat und dass, wenn die Übergangsphase kommt, das war ab Kind 2 nämlich so, dann geht das ganz, ganz, ganz schnell, nur dass sie Bescheid weiß.
Okay.
Und dann fragte sie noch, hast du da was auf deinen Kopfhörern? Und ich so, ja, ich habe so ein bisschen, ich habe es ihr nicht gesagt, weil ich auch dachte, ach, falls jetzt irgendwie eine Diskussion kommt, möchte ich die jetzt nicht führen. Ich habe gesagt, ja, ich habe so ein bisschen Meditation, ein bisschen Entspannung da drauf. Ah ja, alles klar. Und dann ist sie rausgegangen und nebenan, in den 2 Kreißsälen neben mir, ging richtig endgeburtliche Aktivität los. Sehr laute Aktivität. Und das war kurz so, dass ich dachte, nee, weil die waren offensichtlich in dieser Übergangsphase, das konnte ich hören.
Mhm.
Man weiß das ja dann doch nach ein paar Geburten, wie sich das anhören kann, ohne die friedliche Geburt. Und habe ich gedacht, nee, das brauche ich jetzt gerade wirklich überhaupt gar nicht. Und dann habe ich wirklich gesagt, ich brauche noch Pause. Und dann habe mir die Kopfhörer aufgesetzt. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt so einen Modus eingestellt, dass ich das höre, aber auch gleichzeitig die Umgebung höre.
Mhm.
Und dann habe ich da Noise Cancelling angemacht, mir wirklich nochmal zusätzlich die Hände an die Ohren gepackt und habe so vor mich hingeatmet. Und dann hat wirklich meine Geburt auch kurz ein bisschen gestoppt.
Mhm.
Also ich hatte kaum Wellen.
Mhm.
Bis diese Aktivität in beiden Kreißsälen vorbei war, das ging zum Glück nicht so lang, halbe, dreiviertel Stunde vielleicht. Und in der Zeit habe ich nur gesessen und schon auch gemerkt, sitzen ist es nicht unbedingt, aber ich weiß, dass dadurch rutscht jetzt hier gerade nichts tiefer und geht auch nichts weiter vorwärts, ist okay. Und so habe ich dann so ein bisschen mit meinem Körper kommuniziert und die Geburt so ein bisschen verlangsamt an der Stelle. Nicht manipuliert, sondern wirklich ein, nee, jetzt geht gerade nicht. Das kann ich nicht gleichzeitig, während um mich herum Frauen aus Leibeskräften schreien. Das ist mir zu viel Reiz. Und dann war das durch und dann bin ich auf Toilette gegangen und dadurch stand ich wieder kurz auf dem Weg dahin und habe gedacht, ach ja, stehen war es ja. Und dann hat mein Mann so ein Tuch, das hatte sie schon bereitgelegt, die Hebamme, so ein Tuch befestigt und dann stand ich. Und unter diesem Stehen habe ich jedes Millimeterchen gemerkt, dass dieses Kind sich nach unten arbeitet. Und ich wusste auch, in dem Moment, wo ich mich hinstelle und genau diesem Gefühl folge, wusste ich auch, das wird dann nicht lang dauern. Deswegen war diese kurze Pause davor gut. Und die Abstände sind trotzdem auch wieder relativ lang gewesen, immer so 10 Minuten, blieb auch dabei. Und ich habe mit meinem Mann kaum kommuniziert. Mein Mann meinte, ich war diesmal noch krasser an meinem Film. Der hat immer nur gesehen, wie ich mich irgendwie in der Position fände, irgendwie auf Toilette gehe, wieder zurückgehe. Ab da habe ich nur gesagt, Tuch. Dann hat das Tuch hingehangen.
Voll gut. Ich habe keine langen Sätze formuliert, sondern einfach
Ich habe nur Worte gesagt. Ich kann mich daran auch nicht erinnern, aber das habe ich wohl gemacht.
Ja, voll gut.
Und dann wusste ich im Stehen, okay, dann kam sie einmal rein, die Hebamme, weil, glaube ich, links und rechts das Ganze geschafft war, fragte, wie es mir geht. Ich habe nur gesagt, gut. Und dann meinte sie, im Stehen, ist das angenehm? Mhm. Und dann hat sie sich eine Wehe angeguckt, die ich im Stehen mache. Und ich habe richtig gemerkt, wenn ich jetzt noch so ein bisschen mein Becken in eine bestimmte Richtung schiebe, dann würde das Kind quasi sofort kommen. Das habe ich gemerkt, das wollte ich aber nicht. Es war mir zu doll. Ich habe gemerkt, ich muss Kraft sammeln vor dem Übergang. Und dann dann hat sie aber gesagt, das wäre aber schon effektiver, wenn sie ihr Becken so und so drehen. Dann habe ich das einmal nur ganz kurz gemacht. Das war genauso, wie ich gedacht habe. Dann nahm das sofort Fahrt auf und habe ich gesagt, ich brauche das langsamer. Dann hat sie gemeint, gut, dann machen Sie langsamer. Und dann war wieder, ich dachte, okay. Sie hat gar nicht diskutiert, nichts.
Voll toll.
Und ich habe ihr dann gesagt, das habe ich vergessen, das ist nämlich wichtig. Ich habe ihr am Anfang, als wir kamen, gesagt, ich brauche in der Übergangsphase Lachgas. Okay, ich brauche das. Das ist ein ganz, ganz herausfordernder Moment für mich. Lachgas brauche ich dann nur ganz kurz. Hat sie gemeint, okay, ich gucke, dass das dann da ist. Und das habe ich mir nämlich diesmal ganz doll vorgenommen, dass ich nicht irgendwie, also dass ich einfach damit gehe, dass ich da eine Restnervosität habe. Ich weiß jetzt, was hilft und das nehme ich einfach in der Zeit. Das war super. Ja. Und dann stand ich, das war auch nicht lange, wir waren auch insgesamt nicht lange da, vielleicht 2,5 Stunden im Kreis, würde ich sagen, so insgesamt. Und dann habe ich gemerkt, ich bin innerlich so weit. Und dann habe ich wirklich andere Bewegungen gemacht und merkte sofort, jetzt nimmt es Fahrt auf. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, Berührungsanker. Und er war so, was? Ich darf dich anfassen, okay, hat er sofort gemacht. Das war ganz, ganz angenehm. Und er hat dann auch so ein ganz bisschen noch Light-Touch-Massage gemacht, dieses Gekribbel so mit den Händen auf dem Rücken. Nur so unter der Wehe, dann sofort wieder nicht mehr. Ich habe dann sofort gesagt, aufhören, das sofort gemacht. Und dann merkte ich, okay, jetzt geht's gleich los. Und ich brauche jetzt das Lachgas. Und dann habe ich zu Simon, also meinem Mann, gesagt, Hebamme holen, Lachgas. Wie so ein Feldwebel, aber.
Das ist richtig. Ja. Das ist wirklich richtig, damit man schön in seinem Film bleiben kann, dass man nicht kognitiv sein ganzes Gehirn da wieder aktiviert, sondern einfach nur kurz sagen, was man braucht und das am besten vorher mit dem Partner absprechen, dass der schon mal weiß, dass das so kommen
vielleicht
wird.
Alles ein bisschen kurz und knapp läuft, was man das genau sagt. Und mein Mann weiß ja dann Bescheid. Wenn ich das sage, dann heißt das auch das. Und dann ist er los. Die Hebamme kam rein, meinte, wäre es okay, wenn ich noch einmal nachschaue, wo wir so sind. Ja, war auch okay. Mein Körper hat eine Wellenpause gemacht. Sie meinte, ja, unter einer Welle wäre besser, aber ich schaffe es doch so. Hat dann auf meinen Wunsch hin, also hat meinen Wunsch berücksichtigt. Das war super schön. Hat gesagt, oh, jetzt runtergerutscht, alles super weich. Ich kann gar nicht sagen, wo wir sind. Ich würde sagen, so 7 Zentimeter, meinte ich. Ich dachte innerlich, das stimmt nicht. Und meinte ich erstmal, okay. Und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt das Lachgas. Wollten es nicht eher so, ging er nicht so. Ich brauche jetzt das Lachgas. Und das ist auch ganz, ich bin eine totale People-Pleaserin. Mhm. Wenn einer nochmal nachfragt oder eine nochmal nachfragt, bin ich die Erste, die eigentlich sagt, nee, ist alles okay. Aber irgendwie habe ich es geschafft in diesem Moment. Ich sage, nein, ich brauche das jetzt.
Gut.
Und dann hat sie gesagt, gut, dann macht sie das jetzt fertig, diesen Wagen da, den man da bekommt mit dieser Flasche. Dann war sie kurz raus und ich bin aufs Bett gekrabbelt, weil ich dachte, nee, mit dem Lachgas möchte ich irgendwie lieber nicht stehen, wer weiß. So. Und dann bin ich so in den Vierfüßler aufs Bett und habe da schon gemerkt, okay, Restdrang kommt. Ich zu Simon, Restdrang, Lachgas, jetzt. und dann meinte Simon, okay, zack, raus, ne? Also mein Mann ist raus und meinte, wie lange dauert es denn noch? Weil das Kind kommt. Und die Hebamme mit dieser Flasche rein. Und also ich war zu dem Zeitpunkt nicht am CTG, gar nichts. Ich hatte noch nicht mal einen Zugang. Weil sie meinte, das können wir dann alles später in Ruhe machen. Lassen sie erstmal so. Total toll. Und dann habe ich nur gesagt, ich weiß, dass das im Befund gerade anders aussah, aber dieses Kind kommt jetzt. Und dann hat sie mich kurz angeguckt, hat gesagt, wenn sie das sagen, dann wird es so sein. Und dieser Moment, ich kriege ganz so Gänsehaut gerade, vielleicht, ne, gucken, ob ein Tränchen kommt, weil das wirkt nach einem ganz kleinen Moment, aber dass mir jemand nach diesen, auch gerade nach dieser ersten Geburt, wo man überhaupt nicht auf mich geachtet hat, nicht auf mich vertraut hat, nicht auf mich gehört hat, dann mit meinem jahrzehntelang eh schon nicht so guten Körpergefühl und Körperbezug, dass jemand gesagt hat, du kennst deinen Körper, und dann stimmt das jetzt, auch wenn ich gerade vielleicht das noch nicht so erspürt habe, du bist ja in deinem Körper und ich glaube dir, das hat ganz, ganz, ganz tief was in mir verändert in Bezug auf meinen Körper. Das war wirklich, da ist irgendein riesen Knoten geplatzt. Und ich war kurz in dem Moment so, okay. Und sie meinte, ja, gut Zugang, ja, das, ach, also ich hatte auch diesmal zum ersten Mal keine Streptokokken, man brauchte also keinen Zugang erstmal. Und gemeint, das kann man danach, falls es notwendig ist, auch immer noch legen, wenn das Kind da ist. Mir wäre aber wichtig, dass wir das CTG ranpacken. Und meinte ich, ja, gar kein Problem. Hat sie noch schnell rangebastelt. Und dann hatte sie mir das Lachgas hingestellt. Ich habe gemerkt, okay, jetzt brauche ich es einmal kurz. Ich habe, glaube ich, 1-2 Züge genommen, um kurz diesen Übergang zu schaffen. Aber so war es. Und dann habe ich noch schnell zu dem Mann gesagt, Hypnose wechseln. Der wusste ja, wo die ist. Und dann habe ich, und das war ganz spannend, ich glaube, es waren 3 Presswellen. Und da hatte ich wirklich auch diese Einstellung ausgestellt, dass ich um mich rum was höre, sondern habe das wieder so, also habe auf Noise Cancelling gestellt und war wieder in deinem Empowerment drin. Und da war gar keine Angst, gar nichts. Ich dachte, ja, super, jetzt läuft's. Das hat mich so beflügelt, dass die mir nicht noch einen Zugang gelegt hat. Sie hat auch nicht noch mal untersucht. Also ihr Stand war 7 Zentimeter. Ich habe aber gesagt, das Kind kommt jetzt. Und dann hat sie nicht noch mal gesagt, ich gucke lieber noch mal nach. Oder ich schaue nochmal und vergewissere mich. Sie hat einfach gesagt, dann los, wenn sie jetzt pressen müssen, dann auf. Und ich, so okay, cool. Das war sowas Tiefes in mir, sowas Wichtiges, Wertvolles, Heilsames.
Du hast auch das erste Mal nicht nachgefragt, darf ich?
Ja, habe ich nicht, nein. Es war einfach, also ich habe innerlich kurz gedacht.
Du hast dich nicht vergewissern müssen irgendwie, dass da nochmal jemand Fremdes nochmal schaut, ob du auch wirklich schon so weit bist.
Mein ganz tiefer Gedanke war, das hier ist jetzt, ich werde jetzt gerade nochmal neu geboren. Das ist, und das hatte ich nicht bei den anderen Schwangerschaften. So klar hat man auch dieses, okay, ich bin jetzt doch wer Neues, das weiß man einfach nach einer Geburt. Ne? Das ist, weiß, glaube ich, jede Hörerin gerade, die schon ein Kind geboren hat, weiß dieses Gefühl von, ich bin jetzt wer Neues, das gehört da irgendwie dazu. Aber das war wirklich, ich werde jetzt gerade nochmal neu geboren. Irgendwas mit meinem Körper passiert, positiv. Ich konnte das nicht greifen in diesem Moment, habe ich das ganz doll gespürt. Und dann hatte ich eben habe mich abgekapselt, hatte das auf den Ohren. Und dann habe ich so zwei ganz starke Presswellen gehabt. Das war auch das erste Mal, dass ich wirklich überhaupt einen Ton von mir gegeben habe, aus meinen Feldwebelansagen. Und dann hatte ich innerlich dieses Gefühl, oh, ich muss mal richtig durchatmen, ich muss mal kurz Pause machen und atmen. Und in dem Moment klopfte, also ich hatte so große Kopfhörer auf, hat mein Mann so gegen meine Kopfhörer geklopft, hat das so weggemacht und gesagt, ich weiß nicht, ob du es gerade hörst, aber die Hebamme hat gesagt, du sollst mal kurz aufhören mit dem Pressen. Und da war ich aber schon in dieser Pause, weil mein innerstes Körpergefühl war, ich muss mal kurz Pause machen. Und da ist ja, ich weiß, die machen da kurz Dampfschutz oder irgendwas machen. Es gibt doch diesen Moment oft in der Pressphase, wo kurz gesagt wird, jetzt einmal kurz nicht. Und den habe ich aber gar nicht gehört, sondern der war in mir drin. Und ich fand das so spannend, weil ich dachte, das ist so ein in Anführungsstrichen künstlich erzeugter Moment, damit die Hebamme gut diesen Schutz machen kann, dass der auch wirklich also aus dem Körper rauskommt.
Dein Körper will ja auch so wenig verletzt werden wie möglich.
Genau,
oder
dass
gar
der
nicht,
Körper
ne?
diesen Dampfschutz auch in sich drin hat. Das fand ich ganz, ganz spannend. Habe ich so auch noch nicht so oft gehört, dass man diesen Impuls auch innen drin so hat. Und ich war wirklich schon in diesem Aufhören mit diesem Drücken und kurz mal ganz tief Luft holen. Und ich glaube, da habe ich auch noch mal ganz kurz Lachgas genommen, damit ich wirklich nicht mitdrücke, sondern das habe ich ganz automatisch gemacht. Das verschwimmt aber so ein bisschen. Und dann war das vorbei. Und ich habe diesmal gesagt, ich möchte einmal spüren, weil das habe ich dadurch, dass ich so mit diesem Übergang in den letzten Geburten beschäftigt war, habe ich nie gefühlt. Und du sagst ja, dass das so sich so toll anfühlt. Und das habe ich mir diesmal ganz vorgenommen. Und dann war noch schnell, sie muss jetzt fühlen. Mein Mann wieder angeklopft. Ich nur schnell so, okay, hab ich, zack. Also dieses ganz Weiche, so ein Hundewelpe, der nicht in seine Haut passt, finde ich.
Es ist ja einfach so gequetscht, ne? Ja. Also und dann sind eben diese Hautfalten da oben und man denkt ja, man fühlt den Kopf, also was Hartes, aber es ist halt nie so.
Nee, es hat mich an so, es gibt ja so Hundewelpen, die irgendwie noch in ihre Haut und in ihr Fell so reinwachsen müssen und so ungefähr hat sich das angefühlt. Und ich so, okay, hab ich, weiter. Und dann war noch eine Presswelle.
Check.
Wirklich, das Kind war da. Und dann ist ja dieser Prozess mit auf den Bauch holen und so weiter. Und dann haben wir die, irgendwann danach habe ich dann, ich hatte ja immer noch die Hypnose auf den Ohren, gesagt, mach die mal aus. Und ich habe geguckt. Ausgemacht haben wir sie, nachdem schon, ne, Kind ist da, kurz geguckt, kurz gecheckt, kurz abgerieben, kurz mir auf den Bauch gelegt und so, waren wir noch nicht bei 4 Minuten.
Krass.
Also das war ganz, ganz, ganz schnell. Also ich glaube, das waren 2 Minuten, die das Ganze letztendlich dieser Prozess, das hat mein Mann dann gesagt, von sie checkt nochmal, sagt, es sind 7 Zentimeter, bis zu Kind liegt auf meinem Bauch, waren irgendwie 6-7 Minuten. Und ich habe das so,
du hast es gespürt.
Gespürt, sie hat mir geglaubt und ich lag da und ich habe irgendwie auch sowas gesagt, wie jetzt bin ich neu, aber so richtig neu, also auch mit meinem Körper. Weil jemand dem ganz, ganz doll vertraut hat. Ich habe der Hebamme hinterher auch nochmal ganz, ganz ausführlich dafür gedankt. Sie kam auch nochmal, die musste leider ganz, ganz schnell raus, weil da ein Notfall nebenan war. Und deswegen kam sie erst nach 2 Stunden irgendwann wieder. Mich hat dann eine andere Hebamme versorgt nach der Geburt und hat nochmal gesagt, und was haben Sie da gemacht? Was hatten Sie da auf dem Ohr? Dann habe ich ihr das schon auch gesagt. Meinte sie, das ist ja völlig faszinierend. Mhm. Und ich habe ihr, also sie hat dann da was mitgenommen. Ich habe ihr total gedankt dafür, dass sie mir geglaubt hat. Und für sie war das ja völlig selbstverständlich. Ich habe gesagt, nee, für mich war das gar nicht selbstverständlich. Und da ist gerade was passiert. Und seitdem, ich bin als typischer ADHS-Frau nicht so gut darin, körperlich für mich zu sorgen, also vernünftig zu essen, rechtzeitig zu trinken, rechtzeitig auf die Toilette zu gehen. Also nee, rechtzeitig schon,
aber ich weiß, was du meinst.
Ich weiß, was du meinst. Aber es ist eher so, oh, mache ich jetzt noch das fertig oder gehe ich nach 20 Stunden vielleicht endlich mal auf die Toilette? So, ne? Und ich kann ganz schlecht Tabletten nehmen. Also einerseits sensorisch, aber auch, weil dieses daran denken, die dann wirklich einnehmen regelmäßig, so gerade bei Sachen, die man nicht sofort merkt. Wenn ich ganz, ganz, ganz starke Kopfschmerzen habe, dann geht das, weil ja irgendwie ein starkes Körpergefühl dazu da ist. Aber wenn es nur so, hey, nimm das, weil das ist gut für deinen Körper, oder während der Stillzeit so unterstützende
Supplements.
Ja. Keine Chance. Ich habe das nicht hingekriegt. Und nach dieser Geburt, ich konnte das plötzlich, weil ich das Gefühl habe, das ist mein Körper und der ist ganz wichtig, und plötzlich kriege ich das gerade richtig. Mein Kind ist jetzt knappe 4 Monate und seit dieser Geburt fällt es mir viel leichter, für meinen Körper zu sorgen, weil ich mit dem anders verbunden bin. Das ist doch Wahnsinn, oder?
Das ist total irre.
Dieser kleine Moment in diesem Geburtsmoment.
Und interessanterweise ist es der Moment, der vorher traumatisch war.
Ja.
Es ist wie einmal, ja. Es hat sich einmal gewendet, das Blatt.
Ja, und ich denke, ich bin durch mit der Kinderplanung, aber ich denke so, aber so eine Geburt jetzt, wo ich wirklich gar keine Angst mehr vor dieser Übergangsphase habe, die ist nicht wirklich weg. Ja, jetzt würde ich eigentlich noch mal eine Geburt haben. Ein 5. Kind, glaube ich, schaffen wir nicht von unseren Ressourcen her, aber ich hätte jetzt gern noch mal, also so eine Geburt würde ich gern noch mal machen. Und und wie gesagt, also ich war auf jeden Fall noch mal tiefer in Hypnose als bei der 3. Geburt, aber eben auch ab und zu in diesem Wechsel, ne, dass ich manchmal dann auch kurz da war oder kurz innehalten konnte. Das war eine ganz gute Vorbereitung. Ich konnte ganz schnell wieder reingehen. Und ich wusste diesmal auch, das letzte Mal weiß ich noch, habe ich mir innerlich doch ab und zu die Frage gestellt, funktioniert das hier gerade? Ne, wie gesagt, das Gehirn, das halt nie stillsteht, auch an der Stelle nicht. Und diesmal hat mir mein Körper so ganz viele Signale gesendet, bei denen ich wusste, ich bin ganz tief in Hypnose. Ich hatte zum Beispiel ein komplett verschobenes Raumgefühl. Mhm. Also ich weiß, wie der Kreißsaal aussah, ich kannte den ja auch schon. Und ich habe aber irgendwie zwischendurch immer gehabt, das Gefühl gehabt, ich bin mit diesem Bett ganz woanders im Raum. Oder so Größen und also, dass sich manche Dinge, die klein sind, viel größer anfühlen und andersrum, dass man so ein verschobenes Größending hat. Das hatte ich auch manchmal unter der Schwangerschaft, wenn ich so ganz tief in Hypnose war, dass ich so verschobene Größenwahrnehmungen hatte bei der Vorstellung. Mhm. Und das hat mein Körper so hochgerufen, mein Kopf so hochgerufen, und dadurch wusste ich habe nie die Frage gestellt, bin ich in Hypnose oder nicht. Das wusste ich ganz doll.
Ja.
Und das war ein komplett durch meinen Körper und durch meinen Geist geführte Geburt. Und das hat ganz, ganz viel verändert für mich. Und das merkt man vielleicht auch ein bisschen. Es trägt mich ganz, ganz stark bis jetzt. Diese Verbindung mit meinem Körper, das hat irgendwas ganz tief geheilt. So ganz durchdrungen habe ich es nicht, aber ich bin super dankbar dafür. Also es war mehr als eine Geburt.
Ja.
Und ganz, ganz wertvoll.
Oh, wow. Das ist echt total beeindruckend, dir zuzuhören.
Ja.
Ganz, ganz wunderbarer Bericht. Ja, und genau wie du sagst, über eine Heilung im Grunde.
Und ich habe in diesen ganzen Jahren als Mutterschaft schon irgendwie so dieses Innere, meine Kinder haben überhaupt keine Aufgabe, was mich betrifft. Die haben es gibt nicht die Aufgabe, dass diese späteren Geburten mich versöhnen müssen mit dieser ersten. Ne? Davon hatte ich mal so die Idee, aber im Zuge dieser Hypnotherapie habe ich das wirklich sehr doll auch gehen lassen. Das ist eine große Aufgabe, die kann man Kindern nicht auferlegen, zu sagen, du und dein Geburtsprozess, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, dass ich mit was versöhnt werde. Ich muss für mich selber sorgen. Ne? Und wenn das danach ein Erlebnis wird, das vielleicht auch versöhnt ist, dann ist es okay. Aber es ist auf gar keinen Fall die Aufgabe, die dieses Kind mit in die Welt bringt. Ne? Gar nicht. Und das habe ich so mitgenommen, dass das wirklich irgendwas ist, was in mir so sein muss. Und das sind meine Entscheidungen. Ich muss entscheiden, mich hinzugeben. Ich muss entscheiden, meinem Körper zu glauben. Und wenn ich dabei ein bisschen Unterstützung wie in Form von dieser Hebamme von außen kriege, dann ist das ganz, ganz toll. Aber so dieses Ich bin in meinem Körper, das bin ich und ich kann das steuern, das ist wirklich was, das hatte ich viele Jahre nicht mal im Ansatz, diese Idee. Und dann mit dieser nicht so schönen ersten und zweiten Geburtserfahrung hat sich das natürlich, es hat ja genau in diese Kerbe gehauen quasi. Genau.
Es hat quasi das verstärkt, was vorher schon da war.
Genau, genau.
An Verunsicherung und so weiter. Und es geht ja auch vielleicht darüber hinaus, ne? Also als neurodivergentes Kind, unerkanntes neurodivergentes Kind, und fühlst du dich ja auch schon so falsch, ne, mit allem. Und dann wird es bestätigt bei der Geburt, so, nee, du darfst noch nicht, du darfst noch nicht pressen, auch wenn sich das so anfühlt, das ist falsch, was du fühlst, ne? Dieses. Ja. Und dass ich das so schön heilen konnte, also wenden konnte, ne, zu so einer ganz anderen Erfahrung.
Und ganz spannend im Wochenbett, das noch vielleicht so abschließend als Ausblick. Wie gesagt, habe ich zum ersten Mal geschafft, natürlich nicht in 100%iger Sache, aber einfach viel, viel, viel besser für mich zu sorgen. Das war das eine. Und gleichzeitig, und da dachte ich jetzt, was soll das denn jetzt, hatte ich kam plötzlich sonst was für Sachen aus meinem Körper. Ich hatte relativ häufig eine Brustentzündung. Ich hatte in jeder Stillzeit eine Brustentzündung, aber meist eher später, gar nicht im Wochenbett unbedingt. Ich hatte Entzündungen an den Zähnen, hatte eine Wurzelkanalbehandlung im Wochenbett. Spitze. Super. Ich habe alles Mögliche mitgenommen von einem Vasospasmus. Das heißt, dass die Brustwarze so weiß wird und da das Blut rausgeht, ist relativ schmerzhaft. Ich habe einen dysphorischen Milchspendereflex, Demer. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Kann ich dir vielleicht nochmal off-camera erzählen. Ist vielleicht auch mal eine Podcast-Folge wert. Kommt nämlich viel bei Frauen mit ADHS vor, weil man glaubt, dass es mit dem Dopaminhaushalt zu tun hat. Dann ist es immer kurz bevor der Milchspendereflex kommt, in den man ja gerade so in diesen ersten Monaten sehr deutlich merkt, wenn so, gerade wenn ein Baby irgendwo weint oder so, geht es ja schon los. Dann hat man davor eine kurze emotionale Krise von so 30 Sekunden bis zu einer Minute, die wirklich, also das Wort existenzielle Krise, emotionale Krise passt. Man hat ganz krasse Gedanken, alles ist Sinn, also wirklich wie eine Mini-Mini-Kurzdepression ist das. Demer heißt das Ganze in Abkürzung. Das habe ich alles mitgenommen. Ich denke, was ist das denn? Jetzt hatte ich so eine tolle Geburtserfahrung. Aber ich glaube, dass mein Körper, all das, was da so untergebuttert war, ne, der hat richtig, ich hatte ganz viele Entzündungen in dieser Zeit, alle nach oben geschwemmt. Ich habe mich darum gekümmert und dann war es okay. Mhm. Und das war irgendwie auch nochmal, also als ob mein Körper so dieses Jahr, weiß ich nicht, jahrzehntelange Zeug nach oben, also gerade mit so einer Entzündung, ein Entzündungsprozess ist ja wirklich dieses Abkapseln von Sachen und nach außen schwemmen von Dingen, ne, so dieses, ich hatte also überall, ich hatte alle möglichen Entzündungen, das war ganz spannend und ich wurde natürlich gecheckt, war nichts in meinem Blut, gar nichts, es war einfach, ich glaube, es war wirklich ein Prozess von so, und jetzt lassen wir das mal alles gehen und jetzt ist auch gerade wirklich wirklich super. War nochmal ganz, ganz spannend, so danach zu beobachten, dass mein Körper darauf auch nochmal reagiert hat und wirklich sich zehnte alter Sachen entledigt hat, offensichtlich.
Ja, das ist halt immer ein Zusammenspiel, ne? Ja. Körper, Seele irgendwie, also das.
Und das wollte ich gerade noch sagen mit dem, da kam nämlich auch, und vielleicht ist das für manche neurodivergente Frauen auch nochmal wichtig, ich habe zum ersten Mal einen Bezug zu meinem Schmerzgefühl aufbauen können. Ich habe ein sehr verschobenes Schmerzgefühl, Schmerz, der aus mir selber herauskommt, den spüre ich nicht so stark, einzige Ausnahme Wellen, würde ich sagen. Also jetzt im Hinblick auf erste, zweite Geburt. Wobei ich die auch lange nicht so intensiv gespürt habe, würde ich sagen. Also schon deutlich, weil das einfach so ein starkes Körpergefühl ist. Aber so Schmerz aus mir selber raus, Kopfschmerz, Unterleibsschmerzen während der Tage. Ich nehme das wahr, aber ich kann das unfassbar gut wegpacken, weil es nicht so doll ist. Und das Krasseste war jetzt nochmal mit diesem Zahn, mit allem drum und dran, Abszess und lecker, lecker. Und ich kam in diese Praxis und die meinten, nehmen Sie Schmerzmittel jetzt wegen des Stillens, dass wir gucken können, dass das was Richtiges ist. Und dann habe ich gesagt, nö, das gibt's nicht, dass Sie das so wegwuppen können. Und ich habe das zum ersten Mal begriffen, dass Schmerz aus mir selber raus überhaupt nicht doll genug spürbar war. Das ist vielleicht was Autistisches wahrscheinlich. Mhm. Ist jetzt momentan so der momentane Stand. Aber Schmerz, der von außen an mich herankommt, klitzekleine Nadeln, Zahnarztgeschichten. Also der von außen an mich herangetragen wird, den spüre ich unfassbar doll. Und darum sind Interventionen für mich auch während einer Geburt potenziert. Das ist vielleicht nochmal für Menschen, die da jetzt andocken können, eine ganz wertvolle Info, dass man vielleicht damit auch nochmal in den Hypnosen, mit denen man sich ja sehr gut vorbereiten kann, sich dieser Sache nochmal, sich intensiver darauf vorbereitet, auf diese Dinge, die so kommen können. Weil da nicht reicht mit, ja, ich weiß, man kriegt vielleicht einen Zugang gelegt, sondern für mich ist, man kriegt einen Zugang gelegt, ein riesen Ding. Ja. Und darauf habe ich mich im Vorfeld auch nochmal anders vorbereitet. Viel, viel, nicht nur so, das nehme ich so mit und kann auch passieren und schaffe ich schon, sondern wirklich mir das ganz genau vorgestellt. Diese Situation durchgegangen, das ist nur ein kurzer Moment, dann ist das geschafft, dann sitze und so weiter und so fort. Also das.
Und da gibt es auch passende Hypnosen, ne? Für alle, die jetzt sowieso vielleicht den Kurs machen. Das klassische Mentaltraining zum Beispiel würde da helfen, dass man sich das eben nochmal so richtig gut von außen vorstellt und wie es einem gut geht damit und so. Also es gibt da mehrere Sachen oder eben auch mit Angst umgehen und so. Und ich denke auch immer face the fear, also.
Ja.
Guck es dir an, das hast du ja auch total schön beschrieben in der Vorbereitung auf die mögliche Einleitung bei Kind 4, sodass dass du da auch so ruhig geworden bist, ne? Dass du mit der Ärztin gesprochen hast und dann gesagt hast, ja, und wenn es so sein soll, das ist wieder Hingabe, was ja für mich gerne die Überschrift sein darf für Geburt generell.
Ja.
Und dass man dann eben sagt, okay, ich guck's mir wirklich an, wovor ich Angst habe und dann kann man das auch gehen lassen, also dann geht das viel leichter. Und nicht zu denken, nee, ich guck's mir gar nicht erst an, weil dann passiert es auch nicht. Sowas wie, dann gibt's das auch nicht. Wenn ihr vor was Angst habt, dann guckt's euch an, setzt euch wirklich damit auseinander, auch mit Dingen, die beängstigend sind. Da gibt's ja auch tolle Podcast-Folgen zu Interventionen zum Beispiel, wo Dr. Lütje drüber genau aufklärt und genau sagt, was
diese
da passiert.
Ich liebe das, also gerade für neurodivergente Gehirne ist oft tiefes Verstehen. Ganz, ganz wichtig, ne? Dieses, ich war das Kind, das immer gefragt hat, und warum? Und warum? Und warum? Auch das war natürlich in der Zeit, in der ich sozialisiert worden bin, so nicht so gern gesehen. Und aber in der Tiefe verstehen, bei dieser Einleitungsaufklärung war kein, na, wir könnten das machen, das machen, das machen, sondern ich habe ganz genau bis ins Letzte gefragt, außerhalb der Geburtssituation, vorbereitend.
Das ist wichtig. Vorbereiten.
Ganz genau gefragt, wie sieht das aus? Okay, wie sieht dieser Prozess aus? Wie wird das gelegt? Ist das schmerzhaft? Wie doll ist das schmerzhaft? Was wird Ihnen zurückgemeldet? Also wirklich, wo man wahrscheinlich, man muss dann kurz mit seinem People-Pleaser-Tum klarkommen, dass man vielleicht kurz die nervige Patientin sein könnte. Das war da gar nicht der Fall. Das war ganz, ganz toll. Aber diese Angst hat man ja auch im Kopf. Ne?
Ja, ich kenne den inneren Dialog total.
Aber ich habe das wirklich in die Tiefe gefragt. Und dann? Und wie lange kann es dauern? Und was wird dann als nächstes gemacht? Was wäre der nächste Schritt? Und dadurch konnte ich mich in die Tiefe hineindenken und konnte mit dieser Vorstellung, mit diesem Wissen dann eben auch wieder in der Hypnose arbeiten. Aber auch einfach für mich so ganz genau zu wissen, Transparenz wichtig für neurodivergente Menschen, ganz genau zu wissen, was kommt da auf mich zu?
Genau.
Was genau, was könnte
auf mich zukommen? Also das ist wirklich, das kann so Ängste nehmen.
Ja.
Und kann ich wirklich total empfehlen, auch auch das so stark zu trennen, genau ja. wie du sagst. Ne? Also das eine ist die Vorbereitung. Ja. Da mache ich alles, da kümmere ich mich, da informiere ich mich und bereite mich wirklich gut vor. Und dann gibt es eben die andere Seite während der Geburt und da wirklich einsteigen in die Geburt, höchstens mal kleine Befehle nach außen geben, hast du super gemacht.
Ja.
Und ansonsten dich eben auf die Geburt fokussieren und alles wurde schon vorher sozusagen erledigt. Ne?
Ja.
Das Kognitive.
Genau. Und da wirklich bis ins letzte Detail sich da wirklich zu trauen und nochmal nachfragen und nochmal nachgucken, das ist für mich in ganz, ganz vielen Bereichen meines Lebens wichtig, in der Tiefe zu verstehen, was kommt auf mich zu, was könnte auf mich zukommen, um mir so eine gewisse Sicherheit zu geben. Ne? Das ist, glaube ich, für, wie es immer so ist, für alle Menschen wertvoll, aber für neurodivergente Menschen ein ganz, ganz doller Anker.
Ja, ja. Saskia, ich danke dir sehr, dass du hier bei mir zu Gast bist. Ich freue mich, dass wir über dieses Thema so ausführlich sprechen konnten, über deine Geburten, dass du das mit uns geteilt hast, dass wir auch über neurodivergente Mamas sprechen konnten. Ich glaube, dass sich aber alle viel rausziehen können aus dieser Podcast-Folge und wünsche dir natürlich auch beruflich und privat alles, alles Gute. Genau, also wenn jemand zuhört, der neurodivergent ist oder ein neurodivergentes Kind hat, empfehle ich auch wirklich von Herzen deinen Kanal. Vielleicht möchtest du auch noch irgendwas empfehlen. Ich glaube, hast du auch ein Buch geschrieben?
Diverse, ja.
Bücher, schau, guck. Ich kenne dich gar nicht.
Das war ja auch nicht der Schwerpunkt. Alles gut, ja. Also über Neurodivergenz auf jeden Fall ein Elternratgeber, ein Kopf voll Gold heißt der. Und Kinderbücher habe ich geschrieben über Neurodivergenz, unter anderem die Wilma Wolkenkopf. Also Kinderbücher sind ja immer toll, um bestimmte Themen auch mit Kindern aufzuarbeiten und ins Sprechen zu kommen. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
Gibt es sonst noch irgendwas, wo man dich finden kann, ja, was du so machst?
Ich habe also zu dem Thema Neurodivergenz auch einen eigenen Podcast, der heißt auch Ein Kopf voll Gold. Alles so, also, was sich da unter diesem Titel verbirgt, hat in der Regel mit mir zu tun. Da gibt es auch eine Webseite dazu. Da gibt es ganz viel kostenloses Material für Lehrkräfte und Eltern. Dieses Thema ist ja gerade berechtigterweise endlich sehr präsent. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für viele, ja, selbst neurodivergente Menschen und für Eltern, die dringend Rat und Hilfe suchen und sich verstanden fühlen wollen. Mhm. Und für mich war das, ich habe mich so doll auf heute gefreut. Einerseits, weil ich jetzt endlich eine persönliche Begegnung zu der Stimme habe, die so für mich so wichtig war. Und weil, viertes Kind, da sind schon drei Kinder, ein trubeliger Alltag, viele, viele, viele Termine. Und mir hat so ein kleines bisschen die Babyblase diesmal gefehlt. Mhm. Und ich habe gar nicht so viel über meine Geburt gesprochen, weil gar nicht so viel der Raum dafür da war. Weil dann einfach gleichzeitig auch vieles anderes passiert, was Schönes und trubelig schön. Aber ich hatte so Lust, nochmal in diese Geburtsbabyblase einzutauchen. Das war ganz, ganz schön für mich. Und vielen Dank, dass ich hier darüber sprechen konnte.
Ja, sehr, sehr gerne. Und wir sehen uns wieder.
Auf jeden Fall.
Ja, das war's mit dem Interview mit Saskia. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Ich fand es super bereichernd, mit ihr zu sprechen und super interessant. Ich freue mich schon, wenn ich sie wieder hier im Podcast zu Gast habe. Und wenn es dir gefallen hat, dann kannst du uns sehr, sehr gerne auf Instagram finden. Mich unter die.friedliche.geburt und Saskia unter liniert kariert. Und da wird es zur heutigen Podcast-Folge auch wieder einen Post geben. Und schreib uns doch da gerne, was du für dich mitgenommen hast aus dieser Folge, aus diesem Interview. Ich wünsche dir auf jeden Fall von ganzem Herzen alles Gute und natürlich auch, wenn du gerade schwanger bist, eine schöne Schwangerschaft und irgendwann dann eine ebenso stärkende und friedliche Geburt, wie wir sie erleben durften.